Gut, dann darf ich Sie herzlich begrüßen zur heutigen Vorlesung. Dann fangen wir gleich an mit dem ersten Dia. Wir hatten das letzte Mal uns beschäftigt, sehr intensiv mit Piero della Francesca und dem einen Bild der Geißelung Christi, das entschlüsselt worden ist, könnte man sagen, bewusst jetzt mit diesem Wort entschlüsselt oder dechiffriert in seiner hermetischen Dimension, also seiner Geheimbotschaft durch Carlo Ginzburg. Sie erinnern sich, eine Doppelszene, vorne rechts stehen drei Männer, hinten sieht man diese aus der Bibel bekannte Szene aus der Passionsgeschichte Christi. Und man hat dann auch eben gerätselt, weil man weiß, dass Piero della Francesca sehr detailreich gemalt hat in den Einzelheiten, wie man das alles zu beschreiben hat. Die Architektur ist rekonstruiert worden, selbst das Datum des Geschehnisses ist dann rekonstruiert worden. Aber rätselhaft blieb eigentlich immer dieser Zusammenhang der beiden Ebenen. Was hatte die vordere Ebene mit der hinteren zu tun? Eine plausible Theorie war, das zeigte ich Ihnen dann ja an der Technik des Traums von Konstantin, also dass der Betrachter ein Geschehen sieht, einen Traum. Das wird dann so gemacht, dass man einen Schlafenden sieht und gleichzeitig das, was in seinem Kopf passiert, also das, was er träumt. Das ist ja auch eine doppelte Ebene. Und man hat dann auch gesagt, es könnte ja sein, dass diese drei Männer rechts in einem humanistischen Gelehrtengespräch vertieft sind und zum Beispiel über das reden, was man im Hintergrund sieht als Betrachter. Das heißt, eine Sprechblase, wie ich das etwas salopp formuliert hatte. Und sicher ist das eine zulässige Deutung. Und wir haben nun Folgendes gesehen bezüglich unseres Themas. Die Bedeutung des Bildes, also die Ikonografie, erschöpft sich keineswegs in der Thematik, sondern die Thematik wird in einen bestimmten Kontext gestellt. Sie bekommt eine bestimmte Richtung. Und diese Richtung macht etwas ganz Seltsames mit diesem Kunstwerk, das wir nun als Kunstwerk betrachten in einem anderen Kontext. Es adressiert nämlich dieses Bild an einen bestimmten Menschen, nämlich diesen Herzog von Urbino, Federico da Montefeltre oder Montefeltro. Und das Bild hat auch einen bestimmten Zweck. Es ging damals um die Organisation des Kreuzzugs gegen die Türken nach dem Fall von Konstantinopel 1453. Der Montefeltre hätte auch das Amt übernehmen sollen eines eigentlichen Söldnerführers, eines Organisators. Er hat gezögert, er wollte sich der italienischen Liga nicht anschließen. Und die großen Agitatoren wollten ihn aber mit allen Mitteln dazu bringen, sich der Liga anzuschließen und diese Arbeit als Söldnerführer und Koordinator und so weiter zu übernehmen. Er hat ja dann auch massiv Geld dafür bekommen. Das ist von der Ökonomie her interessant. Dieses Geld diente dann auch zur Finanzierung seines Herzogtums. Ja, war dann wie ein Unternehmer in Kriegsgeschäften. Und dieses hat dann irgendwie auch funktioniert und vielleicht hat das Bild dazu mitgeholfen. Denn die großen Agitatoren waren ja die beiden, der Kardinal Bessarion und der eigentliche Auftraggeber des Bildes, der auch Piero della Francesca bezahlt hat. Und dieses Bild entpuppte sich dann im Grunde als eine Werbemaßnahme, die ganz persönlich adressiert ist, weil dieser mittlere, junge, etwas blasse Mensch als Toter im Bild die Stelle des eben verstorbenen Lieblingssohnes von Montefeltre einnimmt und man mit diesem Blick, der sich richtet auf seinen Vater, quasi aus seinem Munde, aus seinem Geiste das adressiert. Also stellvertretend lässt man den gestorbenen Sohn bitten, dass der Vater sich den Anliegen anschließen sollte. Das war insofern auch gut motiviert, weil der Kardinal Bessarion da auftaucht, gleichzeitig der Lehrer dieses als äußerst begabt geschilderten Jünglings war. Das heißt, da gibt es ganz enge Konstellationen. Weshalb uns das interessiert, ist eigentlich ein ganzes Bündel von Motiven. Einmal haben wir ein eigentlich traditionelles christliches Thema, das allerdings nicht mehr jetzt im Rahmen der Kirche primär religiös adressiert wird, sondern wir haben eine politische Ikonografie. mit Stellvertretern des Patriarchen von Byzanz. Das war der mit den roten Socken, der ganz eindeutig der Folterer Christi als Muselmann gezeichnet, als Türke, als Glaubensfeind. Und diese politische Ikonografie transformiert also das eigentlich christliche Thema in eine politische Gesprächskultur. Das heißt, die drei reden über die ganz offensichtliche Warnung, man dürfe sich jetzt nicht so verhalten wie damals der Patriarch von Byzanz, oder also zurückgehend auf die christliche Geschichte, als Indifferenter, der etwas zulässt durch Gleichgültigkeit, was er falsch einschätzt, dass er nämlich seine heilsgeschichtliche Aufgabe missverkennt durch eine eigentliche Disposition zum Verrat, die aus Gleichgültigkeit herrührt. Das ist der moralische Appell, nicht noch einmal gewissermaßen. Also dieses humanistisch transformierte religiöse Motiv wird also politisch gewendet und das Bild bekommt einen weltlichen Zweck. Es soll eben den Montefeltre überzeugen mit seinen Mitteln, dass es hier um eine Art heiliger Krieg geht. Das war ja die Argumentation. Also wenn den Kriegshetzern nichts mehr einfällt, dann reden sie vom Heiligen Krieg und von der Achse des Bösen. Übrigens fällt mir zu den Kreuzzügen ein, weil es ja um einen Kreuzzug ging, dass das äußerst riskant ist, wenn unser lieber Kollege Bush in den USA von Kreuzzügen gegen das Böse redet, denn die Kreuzzüge waren ökonomisch ein absolut desaströses Geschäft. Rein ökonomisch, ja. Also das heißt, das ist ein Vernichtungsprogramm. Wenn Bush das ernst meint als Kreuzzug gegen das Böse, dann muss er bereit sein, die US-amerikanische Ökonomie und die Ökonomie der Welt für diesen Kreuzzug zu opfern, was ihm sicher, wenn er es denn bedächte, auch gleichgültig wäre. Aber Geld verdienen und eine Ökonomie aufbauen lässt sich damit nicht. Das haben die Kreuzzüge gezeigt, das hat Europa ruiniert. Ich rede jetzt nur von Geld. Also nebenbei gesagt, also damals wurde aufgerüstet auch für einen heiligen Krieg und die Kunst erweist sich, also die Kunst Piero della Francescas erweist sich, dass er zur Zufriedenheit seines Auftraggebers hier ein Propagandastück malt. Eigentlich der übelsten Sorte, wenn man die politischen Zwecksetzungen bedenkt. Ne? Aber die Fähigkeit Pieros, auf solche Bedürfnisse einzugehen, das ist nun für uns ein wichtiger Beleg für unser Thema, nämlich Kunst als Lebensform. Man muss ja nicht meinen, dass die Künstler ihre Existenz damit begründet haben, dass sie für die Kunstgeschichte malen oder für den Heiligen Geist oder auch nur für den reinen Geist oder den ästhetischen Geist des Menschen. Selbstverständlich war die Kunst ein Medium, das eingebunden war in die gesellschaftlichen Interessen und zwar je stärker, umso mehr die Kunst auch tatsächlich aufgewertet worden ist als eine Kunst der Visualisierung von Konzepten. Da liegen ja Konzepte zugrunde und Piero della Francesca hat in großartiger Weise diese Konzepte nun auch visualisiert. Nicht nur in diesem Fall, ich hatte Ihnen auch ja die Schutzmantel-Madonna gezeigt, die auf matriarchale Mythologien dieser Region der Toskana zurückgehen. Also er war ein Weltmeister im Grunde im Erzeugen von Konnotationen, wie man in der Semiotik sagt. Das heißt, man könnte auch Atmosphären sagen, man könnte auch Anmutung sagen. Das heißt, er erzeugt eine bestimmte Stimmung, die bewegt. Also das heißt, es geht eben nicht um das, was in der Kunstgeschichte immer so vorrangig behauptet wird, um Darstellung, sondern in dem Fall geht es darum, jemanden zu bewegen, also zu agitieren. Also diese rhetorische Zielsetzung der Überzeugung und der Bewegung ist eine ganz andere als die Darstellung von etwas. Also das war für uns ein sehr wertvolles Ergebnis. Man könnte übrigens auch andere Beispiele, gerade aus der Renaissance, wählen. Es ist eigentlich immer so, dass die ganzen Ikonografien der traditionellen Art transformiert werden in etwas anderes. Sie werden mit etwas anderem verbunden. Wir hatten ja auch, wenn Sie sich erinnern, das Madonnenbild von Bellini, wo wir kurz drüber geredet haben, das Fenster und vorne signiert. Auch das stellt natürlich einen Auftraggeber zufrieden. Es ist eine Madonna oder damals heilige Familiendarstellung. Aber der Künstler verfolgt ganz bestimmte eigene Interessen. Er will sich zum Beispiel auch als Virtuosen inszenieren. Das heißt, er brilliert durch eine eigenwillige kompositorische Idee, Das heißt, dass das Bild selber als Fenster gezeigt wird und dann auch signiert wird durch eine Anheftung eines Zettels an das Fenster zum Beispiel. Das ist eigenwillig, originell. Man merkt daran schon, dass die Künstler jetzt originell sein wollen, dass sie auffallen wollen, dass sie sich unterscheiden wollen von den Kollegen und dass die Virtuosität der Ausführung natürlich diese Kraft und Macht der Illusion, der Vorspiegelungen unterstreicht. Also das sind ja neue Motive, die auch in den Bildern selber etwas über diese gewandelte soziale Situation erzählen. Der Adressat kann ein sehr konkreter sein der Bilder und oft wird er das tatsächlich auch. Es gibt sogar schon um 1506 ein berühmtes Bild von Giorgione, einem venezianischen Maler, der jung gestorben ist, einem der wesentlichen Lehrer von Tizian, eine Darstellung für die Familie Vendramin in Venedig, wo es bis heute nicht gelungen ist, die Bedeutung zu entschlüsseln, obwohl man weiß, dass es eine hat, eine ganz bestimmte konkrete Bedeutung. Es war aber so, dass der Künstler die mit seinem Auftraggeber ausgemacht hat und verpflichtet war zum Stillschweigen. Denn man wollte, also in dem Falle war das Avancierteste, dass der Auftraggeber ein Bild wollte, dessen Bedeutung nur er selber kennt und nicht diese Hinzen und Kunsten, die ständig reinkommen zum großen Buffet und zum Essen und dann immer noch über die Kunst reden und auch ihren Senf dazu geben, ja, weil sie meinen, dass sie sich auskennen im Bild. Das heißt, 1506 war die Situation schon so, dass eine Privatmythologie, wenn Sie so wollen, sich an einen bestimmten Menschen richtet und in seinem Besitz bleiben soll, also in seinem symbolischen Besitz. Das sind alles Indikatoren für diese gewandelte Rolle der Künstler, aber selbstverständlich ist die ästhetische Eigenwilligkeit der Künstler und ihre Experimentierfreude und ihre Innovationssucht eben verbunden mit klaren Strukturen, dass die Ökonomie und die Auftragslage natürlich durch die bisherigen gesellschaftlichen Mächte reguliert werden. Es ist eine Doppelexistenz. Zwar haben die Künstler einen ganz großen Spielraum, aber sie sind ja noch nicht im Wesentlichen Unternehmer in eigener Sache. Dazu sind die Materialien zu teuer, dazu haben sie auch keine Ressourcen, denn die Gelder, die sie verdienen, verdienen sie damit, dass sie Zeit verwenden für ihre Arbeit und diese Zeit muss ja bezahlt werden. Jetzt, wenn man das im Eigenauftrag macht, geht das ja nur, wenn ein Markt existiert, auf den man geht, wo man die Bilder anpreist, also unabhängig vom Auftrag oder umgekehrt. Ja? Aber in der Renaissance, in diesen Bereichen, in dieser Zeit wurde auf Auftrag im Wesentlichen gemalt und die Eigenwilligkeit bestand dann in der Interpretation des Auftrags. Aber die Tatsache, dass die Künstler malen, was sie wollen und dann schauen, ob sie einen Abnehmer finden, also das, was man eben seit Mitte des 19. Jahrhunderts kennt, dass die Künstler auf den Markt gehen, das gab es damals noch nicht. Es gibt das vor dem 19. Jahrhundert, zum Beispiel in Holland, also in den Niederlanden, gibt es eine Art Markt. Es gibt auch, aber das ist eine Nebenbemerkung, dann mache ich gleich eine Klammer dazu, es gibt natürlich in der Kunstgeschichte auch immer den berühmten Einzelfall, der sich von allem unterscheidet, was man im Allgemeinen dazu sagt. Aber selbstverständlich gab es auch im 18. Jahrhundert Künstler, die verzichtet haben auf eine Kunstkarriere durch die Akademien und die Ausstellungen in Frankreich und die Aufträge durch die Aristokratie. Diesen Malern blieb nichts, zum Beispiel Fragonard, blieb nichts anderes übrig, als weil sie ihre Bilder nicht auf Auftrag malen wollten. Also das heißt, die Künstler, das war jetzt jemand, der wollte niemanden ins Atelier lassen und wollte eigentlich mit niemandem reden und er wollte auch nicht Dankeschön sagen fürs Geld, das er kriegt. Also hat er aus freien Stücken gemalt und hat die Bilder angeboten, über einen Antiquar. Also das heißt, die Antiquare hatten zum Beispiel in England oder in Frankreich, also jemand, der mit Antiquitäten handelt, war auch möglicherweise jemand, der bestimmte zeitgenössische Bilder im Angebot hatte, auf Vermittlung, auf Kommissionsbasis. Das war die einzige Möglichkeit, das zu machen. Ja, aber eben nicht jetzt dezidiert als Bildergalerist, sondern als jemand, der das einfach mit im Angebot hat. Und da gab es also offensichtlich eine kleine Kennerschaft, die dann auch dorthin ging und dieses Segment nachfragte. Aber das war eine ganz frühe Form, da wurden bestimmte Antiquare, dazu gibt es auch das waren bestimmte Leute, ja, deren Namen ich jetzt nicht auswendig kenne, aber das spielt ja keine Rolle. Das ist alles auch dargestellt. Da gab es welche, die spezialisierten sich dann auf diese wenigen Maler, die eben nicht den Weg über die Akademien gingen, sondern einen solchen, wenn Sie so wollen, privaten. Und da wurde der Antiquar faktisch der erste Galerist. Und dieses System gab es vor allem in England, war das sehr viel früher ausgeprägt als in Frankreich, denn Frankreich war eine Aristokratie. England ist ja seit Jahrhunderten eine Demokratie mit einer Schauseite der Monarchie, die ja ein reines Theater ist, das man sich leistet, solange man sich das leisten will und kann. Aber politisch hatte das schon seit dem 14. Jahrhundert kaum mehr Bedeutung oder respektive war verwickelt in gesellschaftliche Kämpfe. Aber Frankreich hat eine intakte Aristokratie und das bedingte ganz andere Regeln für die Karriere, die Künstler machen konnten. Also das gibt es auch. Aber im Wesentlichen war damals eben, das muss man wissen, diese Mischform. Der Künstler war über weite Strecken schon eine Art Primadonna, die sich aufführte, wie sie ihm passte, aber eben nur in bestimmten Rahmen. Das heißt, wenn er wirklich es vorzog, eine asoziale Existenz zu führen, kriegt er natürlich die normalen Schwierigkeiten und musste dann eben schauen, dass er die Auftraggeber gegeneinander ausspielen konnte. Und selbstverständlich gab es auch eine Konkurrenz um die großen Aufträge. Auch da könnte man eine Geschichte der Berufsrivalitäten natürlich schreiben. Und der springende Konflikt war, darauf kommen wir noch zurück, hier in den nächsten Malen, der springende Punkt war der Konflikt zwischen den ortsansässigen, in Zünften organisierten Handwerkern und den am Hofe Beschäftigten, also den Hofkünstlern. Denn diese waren explizit freigestellt von den Zunftzwängen. Und die Zünfte waren eine ganz rigide Organisationsform, da durfte man nur ein bestimmtes Auftragsvolumen realisieren, nur ein bestimmtes Geld verdienen, etc., etc., nur eine bestimmte Anzahl Angestellter haben. Und beim Hofkünstler war das natürlich ganz anders. Also das verlassen wir jetzt wieder. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich selbst ein solches künstlerisches Meisterwerk, wie man es dann tituliert, wie von Piero della Francesca, als etwas außerordentlich Lebendiges erweist. Lebendig genau in dem Sinn, dass das Bild, das Kunstwerk erzeugt ein Bild, nämlich ein Vorstellungsbild, und wird dechiffriert über die Wahrnehmung als solches Vorstellungsbild. Und dieses ist ein Medium, das ganz bewusst in einen komplexen Zusammenhang gestellt wird. Also es gibt den Auftraggeber und eine Botschaft, es gibt den Künstler, der das realisiert, und es gibt den Adressaten, der das rezipiert. Und das ist eine aktuelle Dynamisierung der Botschaft in der Wahrnehmung selber, worauf das Bild sich richtet. Und der Künstler ist eben keineswegs dieser Zeitenthobene, der nur irgendetwas darstellt, sondern ist involviert in diesen Kommunikationsprozess, der sehr stark interessengesteuert ist. Also Kunst wird tatsächlich als ein Medium oder etwas unnobler gesagt, durchaus auch als eine Waffe im Kampf der Überzeugungen eingesetzt. Das heißt, in sich ist diese ikonografische Verwendung oder diese politische Wendung der Ikonografie, dieser Bedeutungsmotive, die ja ganz traditionell sind, schon etwas sehr Zeitspezifisches und etwas, was die Kunst von vornherein in einen solchen Lebenszusammenhang einrückt. Deshalb eine spezifische Praktik, die mit Lebensentwürfen zu tun hat. Also das war, was ich Ihnen das letzte Mal vorgeführt hatte mit Verweis auf Piero della Francesca. Gibt es dazu Fragen, Anregungen, Ergänzungen, übrig gebliebene Irritationen, störende Erinnerungen? Na gut, machen wir mal weiter. Jetzt kommt dieser angeschriebene Name, also es kommt ein Schnitt zu Joseph Beuys. Das ist auch nur eine Möglichkeit. Ja? Joseph Beuys ist eine Möglichkeit, aber eine sehr gute, wie ich finde. Denn es gibt für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, um es so grob jetzt mal zu sagen, kaum einen Künstler, der mindestens in den 70er und bis zu seinem Tode in 1986, also für über 15 Jahre gab es eigentlich kaum einen Künstler, der die Kollegen, die künstlerische und auch eine weitere Öffentlichkeit mehr beschäftigt hat über die Fragen der Kunst und den Rahmen der Kunst als Joseph Beuys. Ganz abgesehen davon gibt es ein eindrückliches Oeuvre, also ein sehr vielgestaltiges Oeuvre. Und es gibt natürlich auch unglaublich viel Sekundärliteratur und es gibt natürlich auch Kreise, die sich außerordentlich gut und sehr intim auskennen über Joseph Beuys. Das bedingte aber nahezu eine Angehörigkeit oder eine Mitgliedschaft in einem Clan, zu dem ich nicht gehöre, sage das gleich vorneweg. Das heißt, die Art, wie man mit Beuys umgeht, war per se auch schon kontrovers, im Grunde von Anfang an. Und im Nachhinein merkt man ja auch, dass die Lebensgeschichte von Beuys eine ähnliche Stilisierungsfigur mit erzeugt hat und durch ihn selber auch entsprechend propagiert worden ist. Zum Beispiel gibt es diese Legende, dass er, ich schicke die gleich vorne weg, die kennt jeder, nicht wahr, als abkommandierter Flieger im Zweiten Weltkrieg abgeschossen, über Russland abstürzt und dann 3 Tage lang im Schnee liegt und dann von Tataren gefunden wird, die ihn mit Fett einreiben und in Filz einwickeln und ihn langsam wieder zum Leben bringen. Und das ist die erste Heldengeschichte, nicht wahr? Das hat eine ganz klare Dramaturgie. Das ist auch interessant. Die Originalität von Joseph Beuys ist gleichzeitig die Reproduktion einer Legendenbildung, die ganz klassische Züge des Kunsterlebens des Künstlers selber beinhaltet. Und auch der Künstler als Weltenschöpfer in der Nachfolge Christi natürlich. Das heißt, die Erweckung zum Jünger zum Beispiel. Ja? Also deshalb Beuys, junger Mann, Soldat, fliegt im Krieg, wird er gezwungen und dann kommt dieser Absturz und die Verwandlung, die dort dann mystisch belegt wird durch Filz und Fett und diese ganzen ethnologischen Geschichten, die er dann sehr geschickt in seinem Werk immer wieder verwendet hat, zum Beispiel mit Eurasien war ein Ausdruck, also Europa und Asien, das Zivilisierte, das Wilde und diese ganzen Synthesenbildungen. Ne? Und sind natürlich auch bestimmte Leute dann dem nachgegangen und es kann sein, ich sage es jetzt mal vorsichtig, weil es mir darauf nicht ankommt, aber immerhin muss man wissen, es gibt keinen Beleg für diese Geschichte von Beuys. Also es gibt in der von ihm erwähnten Fliegerstaffel, soweit die Dokumente erhalten geblieben sind, gibt es keinen Namen von Joseph Beuys. Es ist auch so, man wollte das dann nach seinem Tode überprüfen, weil er behauptet hat, so schwer verletzt worden zu sein, dass in seinem Kopf dann eine Stahlplatte eingesetzt worden sei, weshalb er dann immer den Hut anhatte und so. Nun hat er sich aber verbrennen lassen und die Asche wurde ins Meer gestreut, sodass man also auch diese Geschichte nicht überprüfen kann. Es spielt im Grunde keine Rolle, was das anbetrifft. Nur bitte nicht einfach nachreden, was man so liest. Denn das Wesentliche ist ja die Verwandlungsfigur. Und Beuys hat sich ja dann auch auf die schamanistischen Elemente bezogen, nämlich dass hier Kräfte im Spiel sind, die eben von außen ihm in sein Leben eintreten und ihn sozusagen zum Künstler prädestinieren. Natürlich in dieser romantischen Philosophie des genialen Künstlers. Das heißt, genial heißt im Sinne der Romantik nur übersteigert empfindsam. Das Geniale ist eine Übersteigerung der Erregbarkeit, im Grunde eine Krankheit, wenn Sie so wollen. So hat man um 1800 die Künstler beschrieben. Also das Genie war nicht der Alleskönner, ja, so wie das heute vielleicht mitschwingt, der absolute Souverän, ja, der technische Virtuose und der inhaltliche Virtuose. Ganz im Gegenteil, der Künstler war dieses kleine, fragmentarische, gestörte Lebewesen, das besondere Empfindungen hatte und die in besonderer Weise umsetzen konnte. Das war das Geniale, also im Sinne der Potenzlehre von Schelling und anderen. Das Unfertige, was aber auf ein Ganzes hinweist, Kraftfragment. Gut, das ist ein Kennzeichen also von Beuys, dass er dieses benutzt hat als Stilisierung. Ein zweites, was in seinem Leben wichtig ist, und das ist aber interessanter, weniger spektakulär, aber geht in dieselbe Richtung. Man weiß, dass Beuys nach dem Zweiten Weltkrieg schwerste psychotische Schübe erlitten hat, wie so viele, das ist nun, liegt nun auch auf der Hand. Und er hat sich eigentlich kuriert bei Freunden hier im Rheinland, nämlich bei den damals noch als Bauern arbeitenden Gebrüder van der Grinten. Die wurden dann später die größten Kunstsammler von Beuys und haben heute auch noch eine große Rolle beim Bereden der Beuyschen Nachlassverwaltung etc. egal. Und dort weiß man, dass Beuys sich in seiner schwersten Identitätskrise zurückgezogen hat. Und dann kommt auch wieder so eine Geschichte. Sie haben ihn dann dem Stall zur Verfügung gestellt. Und in diesem Stall hat Beuys dann also sich selber kuriert über Monate, möglicherweise gar mehr als ein Jahr, also sich mit seinen schwersten Psychosen auseinandergesetzt oder eben nicht auseinandergesetzt, wie auch immer, und hat dort, wenn Sie so wollen, an sich selber eine persönliche Verwandlung initiiert und auch durchgeführt. Das ist vollkommen egal, wie man das beschreibt. Dazu weiß ich auch zu wenig, ich bin auch kein Mediziner. Ob das eine Selbsttherapie war, ist vollkommen egal. Auf jeden Fall ist ihm das gelungen, jemand zu werden, der nicht mehr psychotisch leidend ist. Und diese Verwandlung war von ihm auch beschrieben, das ist der Weg zum Künstler. Und das ist das, was auch tatsächlich passiert ist. Und dieser Weg zum Künstler war also auf dem Hintergrund, deshalb sage ich das, ein Kennzeichen für Beuys, dass er nicht nur von einem ungeheuren Willen beseelt war, sondern dass er sogar meinte, dieser unbeugsame Wille sei ein Gipfelpunkt des anthropologischen Entwurfs des Menschen, also seine eigentlichste Aufgabe. Und er meinte dann auch, dass er mit seinem Willen auch alle Hindernisse wegräumen könne. Das war ein Kennzeichen von ihm. Daran ist er dann in gewisser Weise auch gestorben, wenn Sie so wollen. Denn Beuys hat, das ist ein sehr dunkles Kapitel, das ich nur kurz streifen möchte, aber um Ihnen auch diesen Aspekt einfach näher zu bringen. Beuys hat dann in der Runde von Freunden, die dann zunehmend Schüler wurden von ihm, wenn Sie so wollen, und eigentlich auch wieder Apostel des heiligen Josef, und sich auch entsprechend verhalten hatten. Es gibt ja nichts Peinlicheres als solche Anhängerschaften, ja, die bei Beuys auch reichlich da waren. Man kann nicht sagen, dass er so im niedrigen Sinne darauf angelegt hat, aber er hat es halt eben auch nicht verhindert, sondern hat es dann eben tatkräftig mitbefördert. Auf jeden Fall hat er nun auch mit allerlei Giften experimentiert, nicht nur jetzt mit Drogen und Rauschmitteln und so weiter, das sind ja alles Kategorien, die dem ja nicht gerecht werden, denn die Übergänge sind fließend, wie wir wissen, zwischen dem, was man Gift nennt und Drogen und die ganzen Charakterisierung der Mittel ist auch im Grunde hinfällig. Beuys kannte sich sehr gut aus in dieser Medizingeschichte und hat genau der getreute Maxime des Paracelsus operiert, der ja sagte, alles kann eine Droge sein, es kommt nur auf die Quantität an, hat er mit allen möglichen experimentiert und auch in der Runde mit seinen Freunden, und zwar undeklarierterweise. Er hat also bestimmte Experimente angestellt, auch mit seinen Angehörigen und so weiter. Und er war wirklich der Meinung, dass man mit Willenskraft somatische Intoxikationen überwinden kann. Und daran ist er eben gestorben, weil er nämlich eine dieser methodisch organisierten Selbstvergiftungsaktionen während einer Ausstellungsvorbereitung nicht ernst genommen hat. Und er ist ja daran gestorben, an der Lähmung des Brustkorbs. Also er ist erstickt. Das ist eine der Folgen eines bestimmten Mittels, kann ich Ihnen jetzt nicht nennen. Und hat das zur Seite geschoben und meinte, mit dem Willen sei es getan. Diese Informationen, an die man sehr schwer herankommt, ich will das ganz offenlegen, habe ich von meinem sehr guten Freund, damals ein Freund von Beuys, nämlich Barton Brock, der das selber erzählt hat, wenn man bei Beuys saß und sich plötzlich ganz merkwürdig fühlte und man merkt, dass von hier abwärts alles gelähmt ist, ja, so beim Nachtisch, wenn man zu essen war, bei Beuysens, das war plötzlich also merkwürdig und so. Und er hat das dann eben erzählt, wie Beuys meinte, ja, das sei jetzt auch wieder so ein Experiment, aber schließlich geht es um den Willen und dieses, was man damit mobilisiert. In den 80er Jahren hat Beuys dann, ja?
Dieses Mittel, Sie wollen es nicht sagen?
Oder nein, ich habe es nicht, ich weiß es nicht, ich habe es nicht erinnert. Aber das, ich weiß nicht, das kriegt man selbst mit Belladonna hin, aber es war was anderes. Ich weiß es nicht mehr, muss ich offen gestehen. Ich habe es mir nicht gemerkt. Aber es waren nicht nur halluzinogene Stoffe, sondern es waren auch Gifte wie Quecksilber beispielsweise. Ja? Also das ist ja auch nicht ganz harmlos. Na gut, also Beuys hat diese Grenze, deshalb erzähle ich Ihnen das, diese Grenze sehr früh überschritten und er hat sie dann immer wieder überschritten und nun kommt das Missionarische dazu. Wenn Sie das verfolgen dann in der Aktivität, Beuys hat ja zahlreiche Initiativen unternommen, um seine Gedanken ins Volk zu tragen. Auf einzelne werde ich noch eingehen, aber auf der Documenta 5 hat er ja ein Büro für direkte Demokratie eingerichtet als seinen Beitrag, das ist auch interessant, 1972. Also was man von heute von vielen Kontextkünstlerinnen und Künstlern kennt, ja, dass also der Künstler kommentierend auftritt und so weiter. Er hat als sein Werk 100 Tage mit dem Volk, der Bevölkerung über Demokratie diskutiert. Hat ein Büro eingerichtet. Das war bemerkenswert. Später an anderen Documenta 6 hat er andere Dinge installiert, also die zugleich skulpturale Werke waren, die aber immer getragen waren von einem ausrollenden Diskurs. Und Beuys hat auch viel gesagt, viel geschrieben. Er war permanent auch publizistisch tätig, ob jetzt verbal oder dann in verschiedenen Medien oder auch schriftlich mit Reden und allem Möglichen. Er war im Übrigen als ein, sagen wir, Laienwissenschaftler zum Teil sehr gut informiert über viele Zusammenhänge in den Wissenschaften, auch in den Naturwissenschaften, auch in der Philosophie mit Schwerpunkt Romantik und Rudolf Steiner. Er war ein Anhänger der Anthroposophie. Er kannte sich sehr gut aus in diesen Bereichen. Er war außerordentlich gebildet, außerordentlich eloquent, wenn auch die Bildung, sagen wir, idiosynkratisch war, nämlich auf die Eigenheiten seines Charakters. Das ist ja der Künstlerstandpunkt, ist ja zunächst nicht, dass er Wissenschaftler ist im objektivierenden Sinne. Aber er hat nicht diese expressionistische Attitüde vertreten, dass der Künstler nur empfinden müsse und dann diese Empfindung nach außen stülpt. Und das war's. Ganz im Gegenteil. Also er war permanent redend, kommentierend tätig. Dazu kam, dass er sehr viele Aktionen gemacht hat, die jetzt nicht so geschwätzig waren wie die späteren Vermittlungsaktivitäten. Er hat eine freie Universität gegründet, eine internationale, und er hat auch eine Partei gegründet. Und dann ging er zu den Grünen und hat sich auch im Wahlkampf engagiert, damals in den späten 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Und die Position, die er vertreten hat, hatte eigentlich immer messianischere Züge bekommen in gewisser Weise, und das war der Punkt, und das finde ich interessant in Bezug auf die Auseinandersetzung unter Künstlern und Kunsttheorien, hat dann im Grunde die Position wirklich gewechselt im Hinblick auf einen Propagandisten, der im breitesten Sinne die Anliegen der Kunst als eine utopische Erneuerung der Gesellschaft vertritt und als eine gewisse Programmatik. Und das war dann der Punkt, wo sein alter Mitstreiter und Freund Barton Brock ausgestiegen ist in den 80er Jahren, weil ihm das zuwider war. Es gibt eine legendäre Diskussion, ich überlege gerade, wo das Material zugänglich ist, es gibt eine legendäre Diskussion nach einer Ausstellung, die hieß Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Das war eine Ausstellung von Harald Seemann, der ja auch mit Brock zusammen die Documenta 5 und zusammen mit Jean-Christoph Ammann die Documenta 5 1972 gemacht hat. Die ganz legendäre, beste, anspruchsvollste, konzeptuell reichhaltigste etc. bisher gewesen ist 1972. Und Harald Seemann hatte so einen großen Hang zu den Mythologien damals schon natürlich. Die hat er auch vertreten. Das gab eine Abteilung individuelle Mythologien. Ein eher widersinniger Begriff im Grunde, aber er meinte das, die Mythologien, die durch einzelne Personen geschaffen werden. Harald Seemann hat über den Pataphysiker Alfred Jarry promoviert und hatte eine große Affinität zu den obsessiven Außenseitern, auch der Arbrüt und der Kunst der Geisteskranken und allem Möglichen. Ja. Und dieser Harald Seemann hat zu Beginn der 80er Jahre eine sehr große Ausstellung realisiert, die hieß Der Hang zum Gesamtkunstwerk, ursprünglich für das Kunsthaus Zürich, dann aber auch in Hamburg gezeigt, soviel ich weiß. Und dort gab es eine Fernsehdebatte anlässlich der Ausstellung zwischen Wolf-Jobs Ziedler, aber der war unwichtig, der hat auch kaum was gesagt, vor allem geredet haben zwei, nämlich Josef Beuys und Bart von Brock und dazwischen noch Harald Seemann. Und das war eine sehr massive Auseinandersetzung, wo man die Motive wirklich offenlegen konnte. Eigentlich ein großartiges Zeitdokument, wo Bart von Brock ganz offen vorträgt, wieso er sich verabschiedet von dieser Art ästhetischem Totalitarismus. Das war eines der Worte, die er benutzt hat, weil ihm diese Rolle des Künstlers, der also Weltenschöpfer wird, eben das, der das Gesamtkunstwerk ernst meint und nicht als eine kritische Dimension, die einen antreibt, sondern sagt, wir müssen die Welt verwandeln in ein positives Gesamtkunstwerk, hat Bart von Brock gesagt, das ist der Punkt, wo ich mich zum Feind dieser Konzeptionen erkläre, denn das ist faschistisch. Aus meiner Sicht, sagt er damals, unabhängig von der Ideologie im inhaltlichen Bereich, ist jede Auffassung, die meint, man kann die Wirklichkeit nach einem Plan identisch gestalten, ist in sich totalitär. Und insofern, lieber Beuys, bist du auch der neue Faschist, der neue Führer im Namen der Kunst, der einen Totalitarismus realisieren will. Beuys hat dann entsprechend darauf geantwortet. Das heißt, das ist eigentlich ein Zeitdokument über die Rolle des Künstlers. Ja, vielleicht können wir mal recherchieren, Herr Hensel. Irgendwo gibt es eine Videoaufnahme. Behalten wir das mal im Kopf und können das vielleicht mal zeigen, denn das ist nun wirklich ein für diese Thematik, auch für unsere Thematik, ein herausragendes Zeitdokument und ein systematisches Dokument. Also nicht nur für die damalige Zeit, sondern für das Problem überhaupt ein Dokument. Und das war übrigens der Punkt, wo Bart von Brock sich dann auch verabschiedet hat, im Grunde von den Künstlern, mit seinem zweiten Buch, das da hieß Ästhetik gegen erzwungene Unmittelbarkeit. Das ist so etwas kompliziert und holpernd formuliert, der Buchtitel, aber der Untertitel ist sehr bezeichnend. Es hieß nämlich die Gottsucherbande. Also das sind diejenigen, die jetzt Götter werden wollen. Und es gibt auch entsprechende Äußerungen von Beuys. Ich werde das noch kurz streifen. Also ich will Ihnen das als Einleitung und so weiter, ist das wichtig, um diese Position zu charakterisieren, ein Spezifikum von Josef Beuys, der im Übrigen bis weit gegen Ende seines Lebens, also bis eben diese letzten 15 Jahre, es ist schwierig, dass, vielleicht waren es auch nur 10, also vor der Documenta 1972 war Beuys ein Avantgardist, ein Insidern bekannter Künstler, aber ohne wirklich breite Ausstrahlung. Ich glaube, dass die Documenta eine Plattform geschaffen hat, für ihn weiterzugehen. Und dazu kam natürlich diese großartige Geschichte damals in Düsseldorf. Das hat er natürlich auch benutzt. Er hatte eine Professur an der Akademie in Düsseldorf und dort gab es ja den Streit über die Zugänglichkeit und da Josef Beuys, auf diese Aussage komme ich zurück, die setze man bitte in Anführungszeichen, also jeder Mensch ist ein Künstler, diese Position vertreten hat, hat er dann auch aus bildungspolitischen Gründen gesagt, ich beteilige mich nicht an diesem entwürdigenden Aufnahmeritual der Studierenden, ich selektioniere nicht, jeder kann zu mir kommen. Was ihm natürlich leicht fiel, weil er sowieso nie da war. Aber das ist die andere Seite der Geschichte. Also gab es plötzlich Hunderte von Studenten, ja, in seiner Klasse in Düsseldorf. Hunderte. Ja, wo es sonst 12 gibt oder 14 oder 30 höchstens. Hunderte. Und dann kam die Polizei, dann kam auch Josef Beuys wieder. Dann hat er sich darum gekümmert natürlich. Und das war eine große Auseinandersetzung. Natürlich sehr wichtig. Ich will mich nicht lustig machen drüber. Ich mache das nur, weil es gibt noch andere Beweggründe als nur die thematisch genannten. Und dann hat er sich angefangen zu kümmern um diese Dinge und so weiter. Dann hat er natürlich ein Dienstverfahren am Hals und hat das natürlich benutzt für breit. Und da war er wirklich genial. Ja? Also dann dieses über die Kunstfreiheit in die Öffentlichkeit hineintragen und so weiter. Und diese Position dann weitergetragen, dann gab es eine Dienstaufsichtsbeschwerde und finanzielle Forderungen und Rechtsstreit und so, die sind dann vom damaligen Landesvater zugunsten von Beuys entschieden worden und eingestellt worden, also von Herrn Rau, der ja auch nicht ganz unbekannt ist heute. Übrigens hat das Defizit, das riesige Defizit der Documenta 5 1972 in Kassel, der damalige Stadtkämmerer Herr Eichel bewältigt, ja, der auch nicht ganz unbekannt ist, unser Finanzminister heute. Aber das nur nebenbei. Nicht? Aber es wäre interessant, mal diesen Biografien nachzugehen, die also in die Front der Künste involviert gewesen sind, die Politiker. Und zwar, das waren ja heftige Diskussionen ganz anderer Art, als wir sie heute kennen. Bitte? Naja, er wurde halt dann gehalten vom Lande, dass er das nicht machen darf. Also das hat ja per se noch nicht eine Bedeutung. Er kann das zunächst machen, wie er will, aber es gab dann noch andere Querelen und die Feinde, natürlich war er vollkommen schlecht angesehen im Kollegium und die Kollegen haben das dann benutzt, um ihm nachweisen zu lassen, dass er seine Dienstpflichten verletze. Das war eigentlich der Ausgangspunkt, nur diese Geschichte mit den Studenten. Also dieser libertäre Geist war damals, für heute kann ich es nicht einschätzen, das ist aber auch spekulativ, aber damals waren eine ganze Reihe von Kollegen, die ohnehin gegen das waren, was Beuys getan hat. Denn man darf nicht, das war ja noch nicht nur dieser Beuys mit den Zeichnungen, sondern das war ein Beuys, der Aktionen gemacht hat, der Videos gemacht hat, der intermedial gearbeitet hat, Performances und so weiter. Und das war der allem gegenüber aufgeschlossen war, der also die Positionen der klassischen Meisterkunst ja explizit auch verlassen hat zugunsten der Auffassung, dass jeder Mensch seine künstlerischen Potenziale entfalten soll. Ja. Und das war in einer elitären Akademie traditionellen Typs wie Düsseldorf, war das eine vollkommene Außenseiterposition. Und diese Geschichte mit den Studenten ist benutzt worden von den Kollegen, von bestimmten Kollegen, gegen Beuys vorzugehen. Das Ministerium hat sich dann dem angeschlossen. Dann gab es halt eben die Dienstaufsichtsbeschwerde, wurde dann gehalten, das einzustellen, also dienstrechtlich, ja, dass er den Betrieb störe und dass das wieder geregelt werden müsse. Daran hat er sich nicht gehalten und dann hat er eben ein Hausverbot bekommen, selber. Was er wiederum dann negiert hat, also überschritten hat. Er ging dann rein und hat dann so viel unterrichtet wie nie sonst, klar, in der Situation. Und dann kam eben die Polizei, ihm wirklich den Zutritt zur Akademie zu verwehren. Und daraus gab es dann diese medienwirksamen Geschichten. Also das war nicht per se diese Aufnahme von 300 Studenten, sondern die Reaktionen darauf. Also das sind vielleicht alles so etwas Splitter zu einer außerordentlich interessanten charakterlichen Künstlerphysiognomie, würde man sagen. Ein Charakterbild, das wirklich ein über weite Strecken, also ganz viele extreme Punkte erreicht künstlerischer Existenzformulierungen im 20. Jahrhundert. Und das gehört zu Beuys dazu, ja, dass das mehrere gewesen sind. Ach so, nein, es war eine Fußnote, dass also Eichel, der Finanzminister, ist damals sich exponiert hat und gesagt hat, ja, das Budget ist überzogen, aber die Dokumente waren ja sehr umstritten 1972 und also auf der Seite von der Ausstellungsmacher das Problem gelöst hat, also solidarisch mit der Avantgarde. Das war eigentlich die Bemerkung, die ich machen wollte. Ganz ähnlich wie Johannes Rau damals sich durchaus mutig für Beuys und diese Art Kunstfreiheit eben eingesetzt hat. Das ist nicht ganz unbemerkenswert für die damaligen Verhältnisse. Da braucht es auch persönlichen Mut. Damit konnte man noch keine Meriten verdienen in den 70er Jahren. Ja. Gut, ich wollte das aber auf dem Hintergrund sagen, dass also Beuys vielleicht von 1972, dann von 1976 erst erst im Alter von 50 Jahren ungefähr, eine breite Wirkung entfaltet hat. Und vorher gab es natürlich viele Ausstellungen, aber es gab nicht diese breite provokative Wirkung. Also, lassen Sie uns vielleicht, bevor wir dann hier auf einige andere Aspekte noch eingehen, auf diesem Hintergrund nur eine kleine Auswahl, eine ganz kleine und natürlich ja doch repräsentativ in ihrem Konzentrat, aber in keiner Weise natürlich für das sehr, sehr reichhaltige Oeuvre, einige Werke betrachten. Eine Zeichnung, Kreuz im Gebirge, eine relativ späte Zeichnung, aber es gibt zahlreiche Zeichnungen von Joseph Beuys, beginnend nach dem Zweiten Weltkrieg, hunderte von sehr eindrücklichen Zeichnungen, wo er sich mit einer neuen Möglichkeit von Landschaft beschäftigt, aber mehr noch mit den Tieren und den Seelen der Tiere und dieser Art von Mythologie. Also schon damals tritt ikonografisch in diesen Bildern auf, was wir dann von seinen späteren Überlegungen kennen. Die werde ich auch noch etwas darstellen, etwas näher darstellen, als nur das, was ich bis jetzt gesagt habe. Die Auffassung der Energiekreisläufe, also die Tatsache der Lebendigkeit. Das war für Beuys war ja nicht der Mensch das Exklusive der Schöpfung, sondern es war ein Wesen neben anderen. Und natürlich ist diese, was man von den Schamanen kennt, diese Verschmelzung von Mensch und Tier, mindestens Totem oder Gottheit oder Bild eines Tieres, ein großes Anliegen. Dann kommt die ganze christliche Mythologie immer wieder ins Spiel. Also Kreuz im Gebirge, im Übrigen auch eine Anspielung an Bilder von Caspar David Friedrich, ja, die es ja auch gibt als Kreuz im Gebirge. Dieses ganz berühmte Bild des Kreuzes, das wirklich in der Landschaft steht, das man eigentlich von hinten sieht. Also eine ganz andere Auffassung, da geht es nicht mehr um Christus am Kreuz als Bildvorstellung, sondern um etwas ganz anderes. Also auch ein expliziter Rekurs. Und dann ist das Ganze sehr geprägt durch viele der Richtungen des 20. Jahrhunderts, auch kulminierend eben in der Arch-Brut-Vorstellung. Das heißt, der Vorstellung, es gäbe eine Expressivität unterhalb der akademischen Kunstausbildung, unterhalb der Zivilisation beispielsweise auch gedacht. Und diese Ausdrucksweise nähert diese Blätter sehr stark wieder den Skizzen an. Also Skizzen, wie sie immer schon für Künstler wesentlich gewesen sind, darauf werde ich auch noch eingehen, aber nun mit den eigenen Ausdrucksmitteln, wo man unschwer erkennt, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man es vergleichen würde, unschwer erkennen würde, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Reihe von Künstlern den bisherigen Bildformen und Konventionen misstrauen. Es ist ja auch die Zeit, wo ganz materialintensive Bilder erarbeitet werden und der Aspekt der Materialität in dieser Zeichnung ist natürlich außerordentlich stark. Also dies als ein Beispiel stellvertretend für ganz viele Zeichnungen. Beuys hat das ja auch immer wieder gemacht. Es ist ja nicht so, dass die Medien sich historisch abgelöst hätten bei ihm. Also, dass die Zeichnung beendet gewesen wäre und er dann nur noch Aktionen macht oder Performances oder später Videos oder sowas. Im Grunde ist eines der wesentlichsten Kennzeichen dann die Verbindung der Medien. Wir werden das also ganz schön sehen in Schaffhausen, in dieser Installation, das Kapital, wo in gewisser Weise das zu einem skulpturalen Tableau wird oder fast zu einer Naturmord, also einem Stillleben, einem dreidimensionalen Stillleben. Vielleicht ist am besten der Ausdruck der Plastizität oder der Neoplastizität, eine neue plastische Ausdruckskraft, die Beuys sucht, wo vielleicht die Skulptur oder das Dreidimensionale im Zentrum stehen, aber alle anderen Medien sich daran beteiligen. So hat er ja auch geredet von der neuen Auffassung der sozialen Plastik, wie er das dann nannte, als soziale Plastik, sein Kunstkonzept. Also die Zeichnungen, die tauchen immer wieder auf. Es gibt dann auch ganze Serien von Zeichnungen, die immer wieder auftauchen. Aber vielleicht sind diese Dinge stellvertretend einprägsamer oder bekannter. Der Schneefall hier von 1965, das ist eine sehr schöne, natürlich jetzt auch wieder fotografisch abstrahiert selbstverständlich, aber wenn Sie das sehen könnten, das hat eine sehr große Taktilität, dieses Werk. Und es hat eine sehr große Ikonizität in Bezug auf das, was es sagt. Das heißt, es ist so eine Art Selbstdarstellung des Vollzugs, der Wahrnehmung des Kunstwerks. Das ist eines der seltenen Werke, das man ganz einfach und direkt rezipieren kann von Beuys, denn man sieht, wie der Schneefall, also der Schneefall ist natürlich dann durch die Filzmatten und hier dieses Gehölz, das kann man sich vorstellen wie ein Stück Natur oder in der Natur liegend. Und dann schichtet sich hier der Schnee, repräsentiert durch den Filz, auf dieses gestorbene Geäst. Das hat dann natürlich auch eine bestimmte Anmutungsqualität als Ruine. Ja? Dann sieht man auch wieder diese fragmentarischen Torsi, die Baumskulpturen, gemalt bei Caspar David Friedrich, und diese Vorstellung einer Natur, die Fragmente ist, aber gleichzeitig dynamisch, also das Organische, Anorganische, das Tote, das Lebendige, die Übergänge, die permanente Transformation des Lebendigen. Und dann sieht man eben sehr schön, wie sich aus diesen Formen hier etwas ergibt, was die Formen auch verwandelt. Also die Transformation, da unten legt sich das natürlich noch näher ums Geäst als dann oben, wo sich diese Kontur langsam verliert. Zum Beispiel, ja. Also das ist eine der Möglichkeiten, mit einer solchen Skulptur umzugehen. Schneefall heißt das genau, von 1965. Das heißt Olive Stone von 1984, das ist natürlich auch, also die Fotografie, sehr schwierig. Das, was man hier sieht, ist auch einer dieser Steine. Das sind, glaube ich, insgesamt 6, einen sieht man nicht, oder 6 bis 8. Das ist eine bildhauerische Arbeit, die allerdings hier auch durch die Fotografie schlecht vermittelt wird, weil sie sehr intensiv riecht. Ja, richtig. Und an verschiedenen Orten dann auch gezeigt, in verschiedenen Retrospektiven. Also weil das mit Olivenöl dann auch noch eingerieben ist, nach wie vor. Und dann also eine sehr geruchsintensive Präsenz bekommt. Also hier ist der Minimal Art Aspekt außerordentlich wichtig, nämlich dieses konkrete, sinnliche Erleben der Materialitäten, die anwesend sind. Ja? Man muss sich dann bewegen, man sieht diese Körper im Raum. Man kommt auf diese Thematik, wie die Körper sich zum Räumlichen verhalten, wie man das wahrnimmt und wie man auch mit dem eigenen Körper als etwas Dimensioniertes anderer Gestalt mit diesen Gestalten in Beziehung tritt. Das heißt, das adäquate Erleben dieses Arrangements ist tatsächlich das konkrete, auf die Sinne wirkende Moment, die Präsenz, das Anwesende dieser Körper und des Geruchs der Oliven, der ausgepressten Oliven, also des Olivenöls, auf diesen Steinen. Man kommt immer wieder darauf zurück, und das Interessante ist, was man dem jetzt für eine Bedeutung gibt, ob das, sagt, archaisch, monumental oder die Monolithkulturen, die riesigen Steine ist, oder die skulpturale Qualität des Steins, die Art seiner Beschaffenheit, der Oberflächen, der Rillen und so weiter, die Massivität der Präsenz, oder ob man sagt, es steht für eine rurale, also eine bäuerliche Kultur und Lebensweise. Jede Zuschreibung, die man macht, wird im Grunde immer wieder durch das Erleben relativiert oder problematisiert, besser gesagt. Man kommt zurück zum konkreten Hier und Jetzt der Anwesenheit dieser Materialitäten. Ich sage das deshalb, weil eben das Problem bei Beuys in anderen Zusammenhängen ist genau diese Frage der Symbolisierbarkeit. Darauf kommen wir noch zurück. Ein weiteres Werk von 1980, Wirtschaftswerte genannt, und das ist eine Installation mit lauter DDR-Produkten damals. Also er hat die gesammelt und ausgestellt und unter dem Thema Wirtschaftswerte präsentiert. Damals war man, 1980 kann man sagen, war man damals schon vertraut mit der Auffassung von Josef Beuys, dass die Dinge nicht tot sind und dass die Wertträger zwar eben als materialisiert, als Objekte, auch als Konsumprodukte oder Gegenstände des Gebrauchs, welcher Art auch immer, dass die zwar als eben anwesende, tote Gegenstände funktionieren, aber gleichzeitig sozusagen Lebendigkeit inkorporieren. Das gibt ja diesen Ausdruck auch schon in den Schriften von Karl Marx, die übrigens Beuys auch teilweise kannte. Es gibt in der Analyse das Zusammenspiel oder Gegenspiel zwischen dem lebendigen und dem toten Kapital. Das lebendige Kapital ist die Arbeitskraft. Das tote Kapital ist die geronnene Arbeitskraft im Produkt der Vergegenständlichung. Das heißt, das Objekt, das Ding, der Wert, der dann übrig bleibt. Die tote Arbeitskraft ist die Maschine. Nur der Mensch ist Träger lebendiger Arbeitskraft. Aber die Werte, die Wirtschaftswerte, die als Kapitalwerte bis hin zum Kunstwerk natürlich, das auch ein Objekt ist, das einen bestimmten Wert hat, sind also in sich geronnene Formen von Lebendigkeit. Und die Auffassung ist die, dass durch diese Präsentation diese Formen der Lebendigkeit wieder, diese Formen der Lebendigkeit sozusagen wieder angeeignet werden können. das gibt, wer sich der Mühe unterziehen würde, den ersten Band des Kapitals von Karl Marx daraufhin zu lesen, wie diese Formen der Vergegenständlichung, als das sind ja Entfremdungsformen, Veräußerlichungsformen, da gibt es ein wunderbares, es gibt mehrere wunderbare Kapitel in diesem Buch von Karl Marx. Das eine ist über die Fetischbildung, ja, die Fetischbildung, über die Tatsache, dass tote Gegenstände mit weiteren Werten aufgeladen werden. Und dann gibt es formale Bestimmungen des Arbeitsprozesses. Und dann gibt es eine wunderbare Passage, die an Aristoteles erinnert bei Karl Marx, wo er darüber schreibt, dass es unvermeidlich ist, dass die lebendige Arbeitskraft irgendwo im Produkt verschwindet. Aus diesem Moment des Verschwindens, das ist unterhalb des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist eine Organisationsform, die gut von der Entfremdung lebt, aber es gibt eine unterhalb liegende Problematik, die man ertragen muss. Die Menschen müssen ertragen, dass ihre Lebendigkeit in Objekten verschwindet zugunsten der Objekte. Das ist die eigentliche nihilistische Provokation des Lebewesens Mensch, ja? In jedem Prozess der Vergegenständlichung. Und das Schöne ist, dass das selbst bei Marx, der ja nun ein blinder Fetischist seinerseits der Lebendigkeit der Arbeitskraft war, dieses doch ganz klar auftaucht und sozusagen als Grenze beschrieben wird in diesem berühmten Kapitel über die Genealogie des Arbeitsprozesses im Band 1 des Kapitals. Sie sollen das nicht lesen, Sie haben keine Zeit, aber für diejenigen, die sich wirklich damit beschäftigen wollen, ist das nach wie vor eine großartige philosophische, ökonomisch-philosophische Lektüre, die übrigens eben sehr nahe dem steht, was Joseph Beuys überlegt in Bezug auf Lebendigkeit der Prozesse und Geronnenheit der Form. Ja? Und das führt ja bei Beuys nochmal zu einem, das wäre jetzt so etwas wie eine allegorische Installation, wenn Sie so wollen, Wirtschaftswerte, das wäre wie ein Historienbild früher oder wie irgendeine, möglicherweise sogar mit Denkmalscharakter, ja, mit Memorialcharakter, möglicherweise, das ist nicht auszuschließen. Das wäre also ein solcher Typus, der sich nicht als Selbstvollzug lesen lässt, sondern der Abstraktion bedarf und der Verlebendigung der Abstraktionen. Man muss also das nachvollziehen, was an Bedeutungsarbeit ausgeht davon und muss es immer wieder zurückbinden. Das ist eine ganz andere Tätigkeit der Rezeption als gegenüber dieser Präsenz der Olive Stones beispielsweise, die ja eben dieses Kennzeichen der Minimal Art hat, dass man immer wieder auf diese Tatsächlichkeit des Hier und Jetzt zurückgeführt wird. Hier gibt es diese Tatsächlichkeit nicht, die ist bereits eine Vermittlungsfigur. Deshalb ist das etwas ganz anderes. Also, und hier, Moment mal, ich muss mal schauen. Ja, die skulpturale Arbeit hat dann auch immer wieder, ja, die hat eine große Präsenz bekommen. Also Joseph Beuys hat dann mit der Straßenbahnhaltestelle, so heißt diese Arbeit, die ursprünglich 1976 für die Biennale in Venedig gemacht worden ist, was man hier auch sieht, die dann in vielen anderen Zusammenhängen gezeigt worden ist. Diese skulpturalen Arbeiten waren auch Ausdruck davon, dass Beuys sie in gewisser Weise immer wieder theatralisiert hat in Bezug auf das eigene Weltbild. Nun gibt es... Ja, jetzt müsste man auch vieles zeigen, um dieses Weltbild wirklich in seiner Präsenz zu Ihnen nahezubringen durch viele Bildmontagen und so weiter. Aber vielleicht können wir einsteigen in die Thematik, indem ich Ihnen etwas kleine Passage vorlese, auch aus einem Streitgespräch, das es auch im Fernsehen schon gab, also vor dieser Diskussion über das Gesamtkunstwerk, also wesentlich früher. Joseph Beuys, übrigens einer der ersten, fällt mir auch wieder ein, einer der ersten Auftritte von Joseph Beuys, das vielleicht für die Geschichtsschreibung der Wirkung von Joseph Beuys ganz wichtig war, in Bios Bahnhof. Biolek, das war seine Pionierphase, das war eben früher, hat wirklich Joseph Beuys geholt für ein langes Gespräch. Das fiel damals wirklich auf in schon den damaligen Fernsehformen, wo man vielleicht noch nicht von Format sprach, was ja nichts anderes ist als ein Synonym für Formatlosigkeit, aber egal, dass er dort sehr viele außergewöhnliche Künstler sehr früh an die Fernsehöffentlichkeit holte. Und ich schätze mal, dass selbst diejenigen, die wegen der Musik und wegen vielem dort eingeschaltet hatten, überrascht gewesen waren durch diese Präsenz eines Künstlers wie Joseph Beuys, der eben einer breiten Bevölkerung noch nicht bekannt war und der dort also eine Präsenz bekommen hat. Wie das überhaupt diese Bahnhofsgeschichte von Bio sehr interessant war in Bezug auf die Mischung, die war tatsächlich heterogen, also auch in Bezug auf die Kulturen. Ja? Also das Ganze, wann waren diese Sendungen? Hier, Fernsehgeschichte, wer kennt sich aus in der Fernsehgeschichte? Biolek hat ja eine interessante Biografie, also durch diese verschiedenen Dinge, die er gemacht hat. Das muss in den 70er Jahren gewesen sein, also in den frühen 70er Jahren oder Mitte der 70er Jahre. Ich weiß, er hat auch einen, Lynn Lovage, ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen, eine New Wave-Sängerin Mitte der 70er Jahre war auch dort, deshalb muss das in der Gegend gewesen sein, 73 bis 76, ja. Also natürlich nach, aber Sie verstehen, ich habe die Besucherzahlen auch nicht im Kopf, aber damals die Documenta, ja, die eine Großausstellung war. Aber das war natürlich nicht wie heute oder in dem Jahr. Das waren Minderheiten, das lief vollkommen am Tagesgeschehen vorbei. Also da gab es keine breite Rezeption, wie auch immer die war in der Bevölkerung. Das waren wirklich Minderheiten, die dort hingingen und sich damit beschäftigten. Die Budgets waren auch kleiner und so weiter. Also das ist eine ganz andere Situation gewesen. Das ist von heute aus schwer zu vermitteln. Deshalb war so dieser Fernsehauftritt, und immer, es gab ja nur wenige Kanäle damals, das ist ja auch anders als heute, wo man dieses Zeug ja auch ständig irgendwo präsent haben kann. Das war damals eben auch nicht so. Das waren ganz kleine Einheiten, in denen so etwas überhaupt an die televisuell vermittelte Öffentlichkeit kam. Gut, aber früher schon gab es eine Sendung, in der es ein Streitgespräch gab, das dann auch am Radio, glaube ich, ausgestrahlt wurde. Und das entzündete sich oder drehte sich um die Arbeit Das Rudel von Joseph Beuys. Und dieses Rudel, das ich habe jetzt kein Dia gefunden, das ist so ein VW-Bus, ja, aus dem 40 Schlitten herausfallen. Ja. So, also ein VW-Bus mit 40 Schlitten im Gepäck, wenn Sie so wollen. Und das hieß Das Rudel. Also diese Schlitten mit Filzrollen und Fettklumpen und so, dem üblichen Repertoire, mit Taschenlampen bepackt. Ja, also das waren Taschenlampen aufgeschnallt auf diesen Schlitten, auf den Rodelschlitten, dutzendeweise. Es waren, glaube ich, insgesamt 40. Und nun gab es ein Streitgespräch zwischen Arnold Gehlen, ein sehr kluger Philosoph, der jetzt nicht mehr so bekannt ist, der ein wichtiges Buch geschrieben hat, Urmensch und Spätkultur, also einer der Vordenker des Post-Histoire und des Endes der Geschichte und so weiter. Dieser Arnold Gehlen ist aber vor allem berüchtigt geworden in der Kunsttheorie-Debatte durch einen Ausdruck, den er dann auch sehr eloquent vertreten hat, nämlich er meinte, ein Problem zu sehen darin, und das war immer wieder sein Fluchtpunkt für ganz viele Auseinandersetzungen mit der Ikonografie. Er nannte das die Kommentarbedürftigkeit der Kunst und er meinte das negativ. Und damit meinte er die Situationen der 50er und 60er Jahre vom Informellen dann bis hin zur Konzeptkunst, zur beginnenden Konzeptkunst. Und er meinte, dass eben an die Stelle des Kunstwerks das Geschwätz über die Kunst tritt. Und er empfand das nicht als Fortschritt, sondern eben als klaren Rückschritt und meinte, früher hätte sich die Kunst doch selber vermittelt, durch Anschauung, durch meditatives, da täuscht er sich natürlich gewaltig, aber das ist ja egal. Das war so das Ideal, man betrachtet ein Kunstwerk, reine Meditation, man sieht, was man sieht, tatsächlich sieht man ja nur, was man weiß, aber das ist eine andere Geschichte. Die traditionelle Kunst sieht so aus, als ob man sehen könnte, was man sieht, wohingegen ganz eindeutig ist, dass man gegenüber einem Anthony Tapies oder den Nouveau Realist oder den frühen Combine Paintings von Robert Rauschenberg, zu schweigen von John Cage, was auch immer, dass man dort eigentlich permanent einen Rahmen darum herum erörtern muss, diskursiv, damit man, es gilt übrigens auch für die Pop-Art, ja, auch da braucht es einen theoretischen Rahmen, der das überhaupt erst zu dem macht, was es ist. Galen fiel das auf, hat das messerscharf beschrieben und war aber sehr konservativ und vollkommen dagegen und sprach also eben über die Kommentarbedürftigkeit der Kunst und hielt das für ihren größten Fehler und im Grunde bereits für den Untergang der Kunst. Also, ja, dass die, das Geschwätz über Kunst an die Stelle der Kunst selber tritt. Dann gab es auch noch zwei weitere, ich habe die leider nie gesehen, diese Fernsehdiskussion. Also Arnold Galen, Max Bense, der informationstheoretische Ästhetiker, Hochschule für Gestaltung Ulm, ein außerordentlich interessanter Kopf, aber auch ähnlich dogmatisch, wenn auch inhaltlich anders gelagert. Und dann haben wir noch den alten Weltkunstapostel Max Bill, der natürlich auch von den universalen Formen ausging, und Josef Beuys. Da war Josef Beuys natürlich der totale Außenseiter. Das müssen Sie sich vorstellen. Also Max Bill kommt aus dem Bauhaus und aus diesen Überlegungen der bildnerischen Elementargrammatik, schon die Zeichnung, die ich Ihnen zeigte, oder was immer Sie sehen von Beuys, ja, das ist ja, ich meine, das ist ja die Kunst eines Wilden, ja, sichtlich. Das hat ja nichts mit dieser ganzen Tradition seit Kandinsky zu tun, nicht mit diesen Dogmatismen der Moderne. Das ist Rückbesinnung auf Mythologie, Rückbesinnung auf Romantik, die natürlich etwas mit Modernität zu tun hat. Aber Archaisierung, Primitivierung und all diese Dinge, die in den Hintergrund getreten sind, führt die dogmatischen Linien der Kunsttheorie, zum Beispiel in Max Bense und Max Bill, sowieso. Ne? Der immer noch davon redete, dass universale Formen universal verständlich seien auf der ganzen Welt. Ja? Und der behauptet hätte, die neue Symbolsprache ist die elementare bildnerische Grammatik, also Kreis, Quadrat und Dreieck und so, dass das universale Symbole des geistigen Lebens seien, die überall angeschaut werden können und die sich aus sich heraus verstehen. Das war der entscheidende Punkt. Kurzum, das war also eine Fernsehdiskussion und also Arnold Galen sagte in diesem Streitgespräch Folgendes. 40 kleine Schlitten, also ich nicht nur Galen, ich zitiere jetzt einen Bericht, also der da von jemandem abgeschrieben worden ist, teilweise publiziert in einem Buch, nur entre parenthèses, das heißt nur als ein kleines Beispiel, um Ihnen das Problem zu situieren. Arnold Galen in einem Streitgespräch. Viele kleine Schlitten, die alle gleichen Modells waren und alle eine bestimmte Verpackung hatten. Ich habe lange davor gestanden und ich war belustigt. Das wollte ich Ihnen eigentlich nicht versetzen, nicht wahr? Beuys. Ja, das ist doch, ja prima, warum denn nicht? Galen. Dann sind Sie ja ein Spieleveranstalter. Das war eine kluge Bemerkung. Beuys, ja wieso denn nicht? Sollen wir denn nicht mehr lachen? Wollen Sie nicht mehr lachen? Ich möchte gerne auf meine Kosten kommen bei dieser Revolution, das kann ich Ihnen nur erzählen. Galen, das glaube ich Ihnen gern, mein Lieber, aber ich möchte Sie fragen, warum haben Sie keine Kinderwagen genommen? Beuys, ich würde sagen, weil ich doch das Thema bestimmt habe, ich habe doch die Sache bestimmt, ob Schlitten. Die Kinderwagen sollen Sie nehmen und mal versuchen, ob Sie da was mit hinkriegen, was die Menschen interessiert. Ja, das sind ja auch Urszenen von solchen Gesprächen. Ja. Das könnte ich auch. Dann mach's doch und schau, ob es jemanden interessiert. Das ist absolut souveräne Antwort. Genau das muss man dann versuchen. Also was in Miniatur diese einigermaßen triviale Passage zeigt, sehr viel Erhellendes, auch für unser Thema. Ein künstlerisches Werk bestimmt sich durch eine künstlerische Praktik. Diese Praktik ist im Grunde ein Lebensprojekt. Deshalb ist nicht jede künstlerische Biografie, die über Insistenz hin auf Jahrzehnte angelegt ist, führt zu einem entsprechenden Erfolg, aber ohne gibt es überhaupt keine künstlerischen Biografien, die sich als solche vermitteln. Das ist eine ganz triviale Angelegenheit. Also 15 Jahre muss man ganz intensiv arbeiten, bis man überhaupt dann zu möglichen Resultaten solcher Arbeiten kommt. Ich rede hier wirklich von der Kunst. Das Zweite ist, innerhalb einer solchen künstlerischen Praxis lernt auch, also heißt der Erfolg als Rezeption, dass die Leute vertraut werden mit der eigenen Position. Das ergibt sich ja nicht von alleine, deshalb wieder noch einmal zurückzukommen auf die Konstellation Josef Beuys und Bartson Brock ist unglaublich interessant. Das waren beides Fluxuskünstler Anfang der 60er Jahre. Bartson Brock war ein experimenteller Poet, der großartige experimentelle Lyrik geschrieben hat und der wirklich Künstler war. dass er das schon lange nicht mehr ist und erst recht nicht mehr sein will, ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber das war, die waren das. Die Aktionen waren auch gleichwertig. Brock hat wunderbare Fluxus- und Happening-Aktionen durchgeführt. Und dann hat er sich aber entschieden, sozusagen den Kreativitäten nicht auf der Seite der Kunst nachzugehen, sondern auf der Seite der Betrachtung. Das heißt, für ihn war dann der Rezipient eigentlich Kreative. Das war auch noch immerhin ein Reflex auf die Konzeptualisierung in der Kunst, die tatsächlich dem Rezipienten einen ganz anderen Standort gegeben hat. Und Brock hat sich dann eben entschieden, sich mit dem Rezipienten zu beschäftigen und hat die Kunst dann nach und nach verlassen. Aber nun wird immer so getan, man kann sagen, was wäre aus Joseph Beuys geworden ohne die Kommentare von Barthes und Brock zum Beispiel? Und andersrum sowieso. Also was wäre aus beiden geworden ohne die Kooperation? Das wäre mal diese Frage. Bis heute sieht man die Prägung durch diese Fluxusgeschichten, auch selbstverständlich den immensen Einfluss von Joseph Beuys. Aber oft sagt man dann, ja, der Künstler macht so sein Werk, und man vergisst ein bisschen was Galen sagt, nicht die Kommentarbedürftigkeit der Kunst, aber die Kommentarleistungen von Leuten, die sich in die Kunst adäquat einfühlen können und die das auch adäquat verbalisieren und vermitteln. Und da ist Brock Weltmeister, selbstverständlich. Aber er versteht das nicht als Kunstvermittlung, sondern er versteht die Kunst als Differenzleistung, die artikuliert werden muss, genau aus diesem Standort heraus, der rein künstlerisch geblieben ist. Und das ist im Grunde immer noch geprägt durch die Fluxusgeschichten der 60er Jahre, nämlich diese Kopräsenz mit dem Publikum, den Reaktionen des Publikums und das Reagieren wiederum auf das Publikum. Also das ist eine ganz wesentliche Geschichte, und Joseph Beuys ist selbstverständlich auch geprägt durch diese gemeinsame Zeit, und die trägt das eben durch bis an den Punkt, wo Brock meint, jetzt wird eine positive Programmatik zur Erlösung der Welt draus, und da mache ich nicht mehr mit, weil das im Grunde auch eine Fehlkonzeption ist und ein Verrat an der ganzen Geschichte. Aber schon diese Geschichte, Joseph Beuys, Barthes und Brock, Umfeld, Fluxus, Happening, übrigens soll es hier in der Kölner Galerie jetzt dann eine Ausstellung geben über Fluxus, die morgen eröffnet wird, Galerie Becker, ich kann Ihnen die Angaben noch machen, 40 Jahre Fluxus, da müsste eigentlich einiges drin sein aus dieser Zeit, weil auf Wiesbaden rekurriert wird. Das finde ich eine außerordentlich interessante Konstellation in Bezug auf die Tatsache, dass eben Kunst als künstlerische Praktik immer Theorie impliziert und auch Theorie produziert. Umgekehrt gibt es eben Theoriebildungen, die sehr stark künstlerische Praktiken sein können, wie das bei Barthes und Brock der Fall war. Das war ja nicht einfach Kunstgeschichte oder Kunsttheorie, sondern das war eine Auseinandersetzung mit der Imagination, der Einbildungskraft und den künstlerischen Prozessen selbst. Deshalb wurde das entsprechend thematisiert. Also das wäre ein Thema, dem man auch noch breiter nachgehen könnte. Ja, ich würde es nicht so sagen. Es hat etwas Paradoxes, selbstverständlich. Man merkt auch, ich glaube, das ist schwierig. Ich will dazu auch gar keine theoretische Position beziehen. Man kann das so beobachten, selbstverständlich, wie weit das den beteiligten Akteuren noch einmal auf einer Metaebene deutlich werden kann, ist eine ganz andere Frage. Da beginnen nämlich tatsächlich die Probleme. Auf jeden Fall ist die Intention von Brock, das sozusagen zu begrenzen auf eine Bühne, die sich immer als Bühne artikuliert oder als einen abgesonderten Raum, der sich verhält zur Gesellschaft und der nicht die Gesellschaft ist. Und da sagt Beuys natürlich relativ gelassen, naja gut, das muss man halt ausprobieren, das kann man verschieben. Und da gibt es dann kaum mehr Vermittlungen, da muss man sich seine eigene Meinung dazu bilden. Aber selbstverständlich kann man das so empfinden, dass gegenüber der Vorschrift, was die Funktion der Kunst sei, ist das ein Konzept, das sehr vieles ausgrenzt und auch ausgrenzen will, möglicherweise auch gewaltsam ausgrenzen will, mindestens rhetorisch. Und dann hat man den Eindruck, ich verstehe das sehr gut, was Sie sagen. Aber ich kann es nicht durch eine eigene Theorie kommentieren. Auf jeden Fall ist das wirklich, müsste man das als Ensemble sehen, über 40 Jahre einer Entwicklung gemeinsamer Aktivitäten, Aktionen, gemeinsamer Theoriebildungen, die übrigens in einer Weise intermedial angelegt waren, die beispielhaft ist, ja, in diesem Fluxusumfeld. Nicht nur Beuys und Brock, auch andere. Aber es gibt ja kaum eine, sagen wir, bis auf die Architektur, auch wenn Beuys zur Architektur beigetragen hat, da gibt es kein künstlerisches Medium, das nicht benutzt worden wäre. Ja? Also wo man das nicht ausprobiert hätte. Und was ich sehr eindrücklich finde im Rückblick ist, dass die inhaltliche Stimmigkeit der Positionen hat wenig zu tun mit der Differenz der Medien. Also ob Beuys eine Skulptur baut, die in der Ecke steht, oder ob er eine Videoarbeit realisiert oder eine Aktion oder eine Zeichnung oder eine großartige skulpturale Arbeit wie diese Eichenbepflanzung in Kassel oder also urbanistische Projekte, dass man merkt sofort, dass das aus demselben Geist gemacht ist. Das heißt, es ist nicht das additive Moment, dass jemand, und das muss eigentlich so sein bei großer Kunst. Der mediale Aspekt ist erstmal gleichgültig. Ob etwas Kunst ist, dieser Weise entscheidet sich nicht durch den Einsatz der Medien. Wie es funktioniert, was möglich ist, wie es artikuliert wird, ist natürlich dann entschieden abhängig von der Materialität des Mediums. Ja, Zeichnung, Plastik, Skulptur, Architektur, Städtebau, Video, Fotografie, das sind dann andere Medien. Das ist nur, die haben eine Produktionslogik, eine Beschaffenheit. Das konkrete Sein des Kunstwerks, das bestimmt sich nach der Materialität des Mediums. Aber ob es als Kunstwerk funktioniert, hat damit nichts zu tun. Und wenn man also auf diesen Beuys blickt, dann bleibt er eben außerordentlich interessant. Und er hat auch dann zahlreiche Diskussionen ausgelöst, eben auch diese Straßenbahnhaltestelle durch bestimmte Teile. Das will ich Ihnen nicht zeigen, ich suche eigentlich etwas anderes. Auch nicht das hier.
Aber das war doch die Haltestelle aus einem Ort.
Ja, klar. Ich wollte dazu noch was sagen, aber eigentlich... Naja, gut. Es ist etwas... Seltsamerweise ist ein Dia verschwunden, das ich auf der Liste habe. Eigentlich mein wichtigstes, aber das macht ja nichts. Es gab, ich tue jetzt so, als ob das Dia da wäre. Und bitte Sie, das einfach zu imaginieren. Man kann das auch. Es geht jetzt um Aktionen. Josef Beuys hat in den 60er Jahren viele Aktionen gemacht. Was heißt das, Aktion? Es geht mir jetzt nicht um den Unterschied zwischen Happening und Performance. Performance ist übrigens stark geworden durch diese Praktiken. Das gab es damals als Begriff, zwar in Ansätzen, aber erst später als Konzept. Heute leben wir ja in einem Zeitalter der gesteigerten Erwartung gegenüber Performativität. Ja, es gibt ganze Sonderforschungsbereiche an Universitäten. Ich selber habe auch schon Dissertationen betreut über Performance als Konzept, angelegt an die künstlerischen Praktiken. Das heißt, das begann damals. Und auch da war Beuys sehr stark beteiligt. Natürlich auch andere, die Wiener Gruppe in den 50er Jahren in Wien oder Alan Caprow Ende der 50er Jahre in den USA, plus andere, Merce Cunningham, John Cage etc. Also das ist klar. Aber in den 60er Jahren war es außerordentlich wichtig und interessant, Performances zu entwickeln oder eben Aktionen. Damit ist Folgendes gemeint. Es ist eigentlich eine plastische Arbeit im Medium der Zeit, unter Teilnahme eines Publikums. Wie weit das Publikum als Spieler integriert war, war möglich, war aber nicht notwendig. Ist auch für die Begriffsbestimmung nicht notwendig. Also, Happening zum Beispiel ist einfach die Idee, man führt etwas durch, hat einen Ausgangspunkt, einen Anfang und einen Endpunkt. Und dazwischen wird festgelegt, was passieren soll. Das ist ein Happening, ein Ereignis. Man setzt das ab vom Theater, weil es nicht in erster Linie auf das Stück ankommt und diese feinen Handlungsdramaturgien, sondern es ist eine andere Art von Artikulation. Das zurückzuverfolgen ist schwierig, wenn man zum Beispiel auch die Geschichte der Improvisationsmusik betrachtet oder diese intermedialen Formen von Tanzmusik und Theatralität. Das heißt, Ein Happening kann auf einer Bühne stattfinden, aber auch außerhalb der Bühne. Im Alltagsleben ist es besonders wirksam, denn man hat dort das anonyme Publikum, das störende Publikum, die Passanten, ja, die man mit einbeziehen kann. Eine Aktion, in der Regel, wie Josef Beuys sie gemacht hat, findet nicht im anonymen Publikum an irgendeinem beliebigen Ort statt, sondern es wird affischiert, also es gibt eine Annonce, einen Hinweis und man geht dorthin. Man geht dorthin und wohnt einem Ereignis bei. Und dieses Ereignis bei Beuys hat einen ganz klaren Ablauf. Das heißt, es gibt vorher, wenn Sie so wollen, eine Partitur, die dann durchgeführt wird. Diese Partitur unterscheidet sich dann strukturell nicht von einem Opernvorhaben oder einem theatralischen Vorhaben. Aber es geht um etwas anderes, weil es Räume sind, in denen die Akteure und das Publikum meistens auf derselben Ebene agieren, weil es nicht eine fokussierbare Bühne gibt, sondern verschiedene Zonen und weil man so dem Künstler folgt in seiner Aktion oder ihn ganz anderer Weise betrachtet. Gut, jetzt kommt das Problem, wie weit diese ganzen Beuys'schen Aktivitäten ohne die Positionierung des Künstlers funktionieren, also wie weit diese Praktiken in ihrer Subtilität lesbar sind oder wie weit sie externer Angaben und Anweisungen bedarf. Und da gibt es eine Kernaktion von Josef Beuys, die ich bitte, sich vorzustellen, nämlich 1965 in Düsseldorf in der Galerie Schmela, die Aktion, die hieß, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt. Diese Aktion war Eröffnung einer Ausstellung Josef Beuys. Irgendein Strang hieß die, also mit Werken, Bildern, Zeichnungen etc. Und zur Eröffnung gibt es eine Aktion von Josef Beuys, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt. Und nun lese ich Ihnen einfach eine Passage vor aus einem Buch über Josef Beuys beim Dumont Verlag, wo alle die Werke nach Jahreszahl und so weiter beschrieben sind. Und Sie können sich das leicht vorstellen, insofern können wir auf ein Dia verzichten. Beuys, dessen Kopf mit Honig und Goldblättern bedeckt ist, hält einen toten Hasen im Arm und trägt ihn durch die Ausstellung spazierend und mit ihm redend von Bild zu Bild. Lässt ihn die Bilder mit den Pfoten berühren, setzt sich, nachdem der Rundgang beendet ist, auf einen Stuhl und beginnt dem Hasen die Bilder eingehend zu erklären, jetzt Zitat Beuys, weil ich sie den Leuten nicht erklären mag. Das Ganze, muss man dazu sagen, sieht das Publikum durch eine Tür, also durch ein Glasfenster in einer Tür. Also man sieht, wie Beuys herumgeht in seiner Ausstellung, also mit diesem Hasen, ja. Goldkopf und dann den Hasen die Bilder berühren lässt und dann setzt er sich hin und redet auf den Hasen ein und das sieht man. Es gibt also ein Publikum, das dem einfach zusieht. Jetzt erklärt Beuys, was er tut. Das ist also jetzt die, jetzt hat man hier, wenn Sie sagen, ja, was meint denn der Künstler damit? Ja, da muss man sagen, man muss halt den Künstler fragen. Jetzt fragen wir den Künstler und er sagt Folgendes. Seltener Fall, ja. Die meisten haben ja gesagt, ja, Sie hätten sagen müssen, ich weiß es nicht, aber das ist natürlich keine Antwort, sagt, das spielt keine Rolle, das muss man sehen, das liegt im Kunstwerk drin und so, das Künstler kommentiert seine Werke nicht. Beuys hat das eben sehr wohl getan. Also er verstand dieses diskursive Moment als einen Moment der Erörterung der Kunst, selber als Teil des Kunstwerks. Da hat er keine Hemmungen und auch keine Probleme damit. Das ist eine Qualität. Beuys, der Hase hat direkt eine Beziehung zur Geburt. Für mich ist der Hase das Symbol für die Inkarnation, denn der Hase macht das ganz real, was der Mensch nur in Gedanken kann. Er gräbt sich ein, er gräbt sich einen Bau, er inkarniert sich in die Erde und das allein ist wichtig. So kommt er bei mir vor. Darauf wäre man ja auch nicht unbedingt gekommen. Ja? Also es ist vollkommen plausibel, wieso der Hase? Eben deswegen, ja. Mit Honig auf dem Kopf tue ich natürlich etwas, was mit Denken zu tun hat. Die menschliche Fähigkeit ist nicht, Honig abzugeben, sondern zu denken. Ideen abzugeben. Dadurch wird der Todescharakter des Gedankens wieder lebendig gemacht. Denn Honig ist zweifellos eine lebendige Substanz. Der menschliche Gedanke kann auch lebendig sein. Er kann aber auch intellektualisierend tödlich sein, auch tot bleiben, sich todbringend äußern, etwa im politischen Bereich oder der Pädagogik. Letzteres auch interessant. Heute haben wir das Gefühl, die Pädagogik redet vom Mord. Er sagt, Pädagogik ist Mord. Das ist eine ganz andere Auffassung. Aber nun wird interessant auch ein Punkt. Honig. Denken. Also der Honig steht, man merkt sofort, das ist für eine positiv besetzte Flüssigkeit, ja, waren kreativ, wenn Sie so wollen, und steht jetzt für die Kraft des Denkens, die Wärme, die Denkwärme. Ja?
Das ist, glaube ich, auch das, was aus der Architektur kommt.
Ja.
Da ist Architektur nicht das Element, was ganz viel Leben in sich birgt, was aber auch gleichzeitig ein Lebensmittel ist, was auf einem sehr komplizierten Wege entstanden ist. Deswegen soll man das auch nicht kleinen Kindern geben, weil es so schwierig für die zu verarbeiten ist.
Gut, letzteres merken wir uns. Und ersteres merken wir uns auch. Wie weit, also wie gesagt, ich hatte es schon kurz angedeutet, dass Rudolf Steiner ist für Joseph Beuys also noch nicht wichtig. Er hat seine ganze Idee der Freien Universität ebenfalls auf die Dreigliederung des sozialen Organismus bezogen und auch seine Rede von der Sozialplastik, die Kunst als eine sozialplastische Kraft, bezieht sich nicht nur auf den Neoplastizismus von Mondrian, sondern eben auch auf Rudolf Steiner. Also Dreigliederung heißt Wahrheit, Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit und die Trennung der Systeme Ökonomie, Recht und Kunst als Freiheit. Ja, die Freiheit der Kunst, die Gerechtigkeit der Politik und die Übersicherung des Lebens durch die Ökonomie, das muss ein Zusammenspiel sein im Gedanken der Freiheit. Das ist, entschuldigen Sie ganz kurz, die Kernüberzeugung von Rudolf Steiner, die übernimmt Joseph Beuys identisch. Also die übernimmt, er hat es auch immer gesagt. Der Ausdruck Neoplastizismus bei Mondrian übrigens bezieht sich ebenfalls auf diese ganze Tradition in ihren Vorläufern, also auf die Madame Blavatsky und die Theosophie, die für Mondrian eine große Rolle spielt, die ja dann abgelöst worden ist durch die Anthroposophie. Egal, Geschichten, zu denen ich auch mehr erzählen könnte, spielt hier aber keine Rolle. Jetzt, unabhängig davon, bei Beuys weiß man, die Anthroposophie steht dahinter, auch in Bezug auf die Auffassung jetzt des Honigs, wie Sie sehr schön sagten. Meine Frage ist aber eine andere. Wenn jetzt Beuys, der hat ja sein Weltbild, seine Überzeugungen, seine Erkenntnisse von irgendwoher und auch durch die Aneignung, ob das jetzt Biologie ist oder Naturwissenschaften oder Anthroposophie, ist ja zunächst egal. Aber die entscheidende Frage ist, wird das wortwörtlich sichtbar, wird das ikonisch sichtbar? Also stellen Sie sich vor, also Sie sehen also diesen Beuys da rumgehen mit dem Hasen. Was ist Ihr Eindruck? Vermittelt sich das, was er macht, direkt? Und da ist diese Honiggeschichte natürlich interessant, denn für ihn ist das als die Wärmekraft des Denkens, die ausgedrückt wird, der Honig als lebendige Substanz. Und dann sagt er, dadurch, durch die Fähigkeit, Ideen abzugeben, wärmende menschliche Ideen, dadurch wird der Todescharakter des Gedankens wieder lebendig gemacht. Das heißt ja auch, der Todescharakter, die geronnene Form oder die geronnene Bedeutung von etwas, das kann man als Allegorie, als Sinnbild bezeichnen. Wie kann man die Allegorien wieder lebendig machen? Wie wird aus den Allegorien der Kunst, ja, was Sie hier sehen, wie wird aus einer Straßenbahnhaltestelle wieder ein lebendiger Prozess durch die lebendige Aneignung? Wie wird aus der Allegorie Stillleben, geronnene Form, tote Bedeutung, eine lebendige Bedeutung, das steckt ebenfalls hier drin. Und offensichtlich ist das der Kernpunkt der Auffassung von Beuys, dass seine Symbolkraft direkt wieder als neues Sinnbild lesbar wird. Und zwar ein Sinnbild, das in den Koordinaten des Künstlers passiert. Jetzt ist das Interessante, es gibt Berichte über die Zuschauer, Betrachtungsweisen dieser Aktion. Und man wird sich ja nicht wundern, dass diese Reaktionen ganz andere waren. Das heißt, dort, wo Beuys sagte, ich erkläre einem Hasen, der also die Fähigkeit hat, sich ins Erdinnere einzubauen, als eine kreatürliche, nicht nur kreative, sondern kreatürliche Fähigkeit, erkläre ich das. Und der Hase steht dafür, der Honig steht dafür und die Bedeutung der Bilder ist durch diese Umsetzung der Allegorien in den offenen symbolischen Prozess des Denkens wieder lebendig. Die Beschreibungen der Zuschauer waren aber ganz andere, dass sie spätestens da, wo Joseph Beuys sich mit dem toten Hasen auf den Stuhl setzte, er hatte übrigens sich am Bein noch Metall und Holz umgebunden oder Kupfer und Metall, Beuys, also schleppte dann so einen Fuß rum, und saß dann auf dem Stuhl mit Honig, also mit diesem Kopf, ja, also mit diesem eingeschmierten Kopf, mit dem toten Hasen, saß er auf dem Stuhl und redete auf den Hasen ein. Der ganze Symbol-Assoziationsraum war vollkommen anders, als was Joseph Beuys wollte. man sprach von, ach, das ist doch der elektrische Stuhl und das sind nur, es ging nur um Tötungsprozesse. Also man war nicht in der Lage, durch die simple Betrachtung in irgendeiner Weise den Intentionen von Joseph Beuys nahe zu kommen.
Also live, meinst du?
Ja, ja, live. Also diejenigen, die das, nicht, die, nicht im Nachhinein, sondern im Erleben dieser Aktion, bevor man alle diese Äußerungen von Beuys kannte, die waren ja nachträglich gemacht, in dem Fall, und von heute aus kann man das alles benennen. Nein, diejenigen Leute, die also 65 in der Galerie Schmäler diese Aktion durchgeführt haben und dann befragt worden sind oder im Gespräch sich das ergeben hat, da gab es vielleicht auch Leserbriefe, ich weiß es nicht, was jetzt die Quellen sind, aber es gibt Berichte darüber, dass das Assoziationspotenzial in eine ganz andere Richtung ging.
Und
richtig, ganz genau. Das ist exakt das, was Harald Seemann 1972 sagte, individuelle Mythologie. Das ist in sich ein paradoxer Begriff, denn eine Mythologie ist eigentlich immer kollektiv. Ja, ein Mythos ist eben etwas, was viele Menschen verstehen in einer bestimmten Kultur. Sonst ist es kein Mythos. Und Seemann meinte aber, es gibt individuelle Mythologien, also die Mythen, die das Individuum erfindet und die dann über die künstlerische Plastizität die Kraft haben, verständlich zu sein für andere. Exakt, was Sie sagen. Das Problem ist, dass Beuys sich einen Kosmos von Bedeutungen aufbaut, der für ihn dann auch ganz evident ist, weil er ja in dem Kosmos lebt und seine Dinge sich immer auf diese Gedanken beziehen und das ein immer reicher werdendes Geflecht von eigenen Ideen, eigenen Konzepten, Werken, Praktiken, Symbolen und so weiter ergibt, dass er so webt. Aber wenn man über diese Koordinaten nicht verfügt, dann ist es eben nicht möglich, sich innerhalb dieser Ikonografie zu bewegen. Es bleibt dann eine persönliche Ikonografie oder eine individuelle Ikonografie, was es natürlich gibt. Und wenn es eine individuelle Mythologie sein soll, dann bleibt die halt eben individuell. Gerade das ist das Problem. Wie kann man aus diesen individuellen Setzungen eine übergeordnete Kraft entwickeln? Das ging eigentlich nur durch die Präsenz von Beuys. Also durch Beuys, der ununterbrochen Interviews gibt, der ununterbrochen redet. Ich meine das nicht negativ im Übrigen, ich meine es nur als Charakterisierung. Der an den Documenta auftritt, der mit den Menschen redet, der also an der Documenta 6 die Honigpumpe am Arbeitsplatz installiert, auch wieder auch präsent ist, also der einen Diskurs führt. Und im Rahmen dieses Diskurses, der Präsenz, zahlreiche Vorträge und so weiter, politische Präsenz, macht man sich mit dem Gedanken gut von Beuys vertraut. Dann kommen ja auch die Jünger, also die Adepten, die Nachfolger und so weiter, die dann dieses Gedanken gut auch verbalisieren, vermitteln und weitertragen und nach wird man vertraut damit. Nun gibt es natürlich die Möglichkeit, das zu erleben. Und was dann passiert, ist dann vielleicht doch noch etwas anderes. Also ich müsste das, aber nur um das zu benennen, könnte ich das retrospektiv machen. Ich selber habe 1969, das ist dann auch eine Weile her, eine Aktion von Joseph Beuys gesehen, in einem sehr öden Raum unter der Autobahnbrücke, irgendwo in einem Zivilschutzkeller, eine über 6 Stunden dauernde berühmte Celtic-Aktion, ja, von Beuys und dem Christensen. 6 Stunden hatte den Eindruck einer ganz strengen Choreografie. Also da wurde auch ein bisschen mit Tonband gearbeitet. Beuys hat dann auch Füße gewaschen und er stand dann wieder eine halbe Stunde irgendwo in der Ecke und dann kam er zurück zu einem Zuber voll Gelatine. Die hat er dann an die Wand geworfen, dann hat er sie wieder abgekratzt von der Wand, stand in diesem Waschzuber und hat sich dann diese Gelatine über den Kopf geschüttet, stand dann wieder 45 Minuten etc. Das Ganze ging 6 Stunden. Ich stand dort als knapp 16-Jähriger mit großer Ausdauerkraft und äußerst großem Interesse. Es hat mich unglaublich interessiert, diese ganze avantgardistische Kunst. Also auch, wir hatten erst kürzlich einen Fernseher und dann hinterrücks nachts um 12 irgendwelche schrägen Kunstsendungen, die erst so spät kamen zu sehen. Das war schon ein Akt des Verbotenen natürlich auch. Obwohl ich auf die Äußerung meiner Eltern damals schon keinen Wert mehr legte, aber trotzdem, rein technisch betrachtet, war es so. Und da hatte man also dieses, da gab es bestimmte Kunstzeitschriften, in denen das beschrieben war. Es gab auch Gerüchte. Es gab übrigens wenig. Ich glaube, ich war der Einzige unter meinen Freunden, der sich dafür wirklich interessierte. Ich interessierte mich selbstverständlich auch für Popmusik und so, ist ja klar. Aber die meisten anderen hatten sich nur dafür interessiert, wobei ich mich dann auch wieder für schrägere Sachen in der Popmusik interessiere. Na gut, lassen wir das. Ich will Ihnen ja nicht mein Leben erzählen. Aber soweit gehört es eben dazu, weil das Initiationsmomente sind. Was betrifft einen dann tatsächlich? Ja? Es gab übrigens dann relativ früh in Basel Beuys-Ausstellungen im Kunstmuseum, die wurden dann kontrovers diskutiert, weil da steckten ja Steuergelder drin, ja? Gelder der öffentlichen Hand. Also da gab es übrigens auch eine witzige, jetzt muss ich doch noch eine Anekdote erzählen. Die Feuerstätte, ein ganz berühmtes Werk von Josef Beuys, befindet sich im Kunstmuseum Basel, wurden auch Ankäufe getätigt, das war sehr progressiv. Es gab auch Privatsammler von Beuys in Basel, was damals in Deutschland nicht möglich war, weil hier, das war noch zu nahe an vielen Geschehnissen und Basel hatte immer eine liberale Tradition, eine bürgerliche, die also immer aufgeschlossen war, mindestens auf der Ebene, dem, was avantgardistische Kunst war. Also das war relativ gut verankert. Ja. Und deshalb fand auch relativ viel statt. Unter anderem war man ja auch, also man kannte ja auch die Leute, die John Cage war ununterbrochen dort, es war ja unmöglich, dem nicht über den Weg zu laufen irgendwo, aber das ist egal. Auch Daniel Spörri und da gab es auch viele äußerst interessante Ausstellungen damals und Beuys war eben auch ein lebendiger Teil davon. Nun gut, diese Feuerstätten, das war natürlich für den allgemeinen Volksgeschmack schon eine Irritation. Ja, da standen so ein paar Kupferstäbe, irgendwo lag ein Krückstock, eingewickelt in Filz natürlich und das war's. Ja. Kunstwerk teuer wurde angekauft und das wurde an der Basler Fasnacht persifliert. Dazu erzähle ich Ihnen jetzt nichts, was es damit auf sich hat, weil das nicht interessant ist. Aber man hat dann also Beuys persifliert und sozusagen unter dem Motto, das können wir auch, hat man dann eine andere Feuerstätte gemacht. Also das war ein Kreis mit Kupfer, auch Filz und so. Man hat das alles sehr Beuys-getreu gemacht und hat das aber als Persiflage gemacht, was aber schon eine der Rezeptionsschritte war von Beuys. Also während der Basler Fasnacht persifliert wird, der ist mindestens in der Stadt bekannt. Ja. Das ist schon ein Schritt. Und Beuys hat es dann so gemacht, dass er dieser Fasnachtsgesellschaft diese Requisiten abgekauft hat und daraus die Feuerstätte 2 gemacht hat, die jetzt auch im Museum für Gegenwartskunst zu sehen ist. Also das zeigt so gewisse Qualitäten der Auseinandersetzung. Nun gut, diese sechsstündige Aktion 1969, da waren nur 20, 30 Leute überhaupt da und am Schluss waren es noch 5, ja, nach 6 Stunden. Die anderen haben natürlich wieder nicht durchgehalten. Und ich hatte den Eindruck von einem unglaublich interessanten, also für mich war das Erleben der Zeit außerordentlich interessant. Ja. Man musste das auch mal aushalten, dass 45 Minuten nichts geschah. Gleichzeitig hat man den Eindruck, dass man Leuten bei einer sehr strengen, klaren, bewussten Arbeit zuschaut, deren Zweck, Ziel und Form man aber nicht richtig versteht. Nun könnte das ja auch ethnologisch skurril sein, aber das war es nicht. Also man hatte schon das Gefühl, es geht hier darum, dass eine Person sich die Wirkkräfte des Universums in irgendeiner Weise vorstellt durch die plastische Umsetzung. So auf dieser ganz allgemeinen Ebene konnte man dieses Beuysche Universum durchaus empfinden, aber natürlich jede Inhaltlichkeit, was er mit Gelatine verbindet oder so etwas, ja, oder mit einem Prozess, der dieses Ausschütten der Gelatine über dem Kopf, gut, die Fußwaschung am Publikum, das war natürlich klar, der Künstler in der Rolle von Christus und so, das hat mich eher genervt im Übrigen, aber das war ja nur der Anfang. Also man hatte einiges, was man durchaus mitempfinden konnte. Aber was von einem Verständnis der eigentlichen Symbolik weit weg war. Das heißt, das ging dann nur über den Weg des Rezipierens, der Lektüre, des Hörens, der permanenten Beschäftigung. Straßenbahnhaltestelle. Dazu hat Beuys eben auch berichtet, das muss ich jetzt aber hier nicht unbedingt, kann ich vorlesen. Straßenbahnhaltestelle hat 3 aus Eisen gefertigte Hauptbestandteile. Das ist jetzt kein Bericht von Beuys, sondern darüber. Sie weisen in 3 verschiedene Richtungen und haben Bezug auf 3 Elemente, Luft, Erde und Wasser. Das eigentliche Denkmal ragt vertikal vom Boden auf. Um das aufrecht stehende Rohr eines Feldgeschützes sind 4 altertümliche Kanonenkugeln gruppiert, deren obere Teile ebenso wie das Geschützrohr von dem vorbildgebenden Klevermonument aus dem 17. Jahrhundert in Proportion und Oberfläche abgenommen und hierher verpflanzt worden sind. Also Kleve, das stammt bei uns her, das war, wie schon gesagt wurde, ja eine Erinnerung, die er dann eben entsprechend umsetzt. Also auch wieder ein sehr privater Charakter, der da möglicherweise ausschlaggebend ist. Also aus dem privaten Empfinden wird etwas konzeptualisiert, das für den Künstler dann in einer bestimmten Konstellation steht. Und nun meine ich, dass ohne diese permanente Aktualisierung und Erörterung und Vergegenwärtigung dieses Verstehen nicht funktioniert. Aber das ist auch nicht der Anspruch. Ich muss das deutlich sagen. Beuys hatte auch nicht diesen Anspruch. Er hatte nicht den Anspruch von Gehlen, dass Kunst sich selber erklärt. Das tut Kunst ja nur, wenn sie über Jahrhunderte selber mythisch geworden ist. Das heißt, wenn sie eingelagert wird in einen kollektiven Verstehenshorizont, dann versteht sie sich vielleicht von alleine, vermeintlich, weil sie zum allgemeinen Bewusstseinsbestand gehört. Das heißt, Kunst funktioniert eigentlich auch Kraft Kenntnis durch Gewöhnung, durch Multiplikation, durch was auch immer. Und Beuys hatte nie den Anspruch, dass er etwas hinsetzt, was man von alleine zu verstehen hat. Gleichzeitig waren seine Kommentare eben auch nicht nur Deutungskommentare, die man im Sinne einer Ikonografie benutzt, sondern das Denken der Kunst in sich und das Denken über Kunst waren zwei Seiten desselben lebendigen Prozesses. Und seine ganze theoretische Erörterung war eben auch ein Bestandteil des Werks. Zum Beispiel hier bei der berühmten Honigpumpe von 1977 an der Documenta in Kassel 6. Das war durch das, ich weiß nur das Aggregat unten, da wurde also Honig gepumpt durch Schläuche im Treppenhaus des Friderizianums in Kassel als Kreislauf, als Lebenssymbol. Da gibt es ja übrigens auch einen Vortrag von Rudolf Steiner von 1923 über die Bienen und das Sekret Honig und Wachs, auf den sich Beuys dann ganz explizit bezieht. Und für ihn ist also dieses Biene-Honig erzeugen und der Kreislauf des Honigs als ein Wärmeprinzip des Denkens eben auch ein symbolischer Ausdruck der Organisation der Gesellschaft oder der Plastizität. Und so hat er zunehmend in den letzten 10 Jahren zwischen 1977 und 1986 diesen Charakter verstanden der Kunst als einen plastischen Prozess der Intervention. Und da gibt es ja dieses großartige Beispiel der Eichen, also der Verwaldung von Kassel. Auch für eine Documenta gemacht dann offenbar 1982 als ein Beitrag. Bäume pflanzen, 7000 Eichen in Kassel war der Beitrag und Beuys hat also diese Bäume konnte man schenken oder sponsern, wie man damals schon gesagt hat, glaube ich, oder fürchte ich, und Beuys hat dann die Bäume immer mit Basaltsteinen gepflanzt. Ja, das heißt, der Basaltstein war eine skulpturale Arbeit von ihm, wenn man so will, und dieses war das, was geschehen sollte. Also wenn man diese Basaltsteine dann sieht, ist das wie eine Skulptur in Kassel selber, in der ganzen Stadt. Da gibt es also 7000 kleine Beuys-Skulpturen, die gleichzeitig den Baum kennzeichnen, der gleichzeitig geschenkt worden ist und gleichzeitig ein Beitrag zur Ökologie, weil Bäume nun unzweifelbar ein Beitrag zur Ökologie sind, aber auch zur Symbolik der Ökologie. Und das Ganze begann so, dass er zu Beginn der Documenta die ganzen 7000 Basaltsteine auf dem Platz vor dem Friderizianum ausgekippt hat. Es gab so einen Pfeil, in einem Pfeil aufgeschichtet. Diese Aktion war nicht genehmigt durch die Verwaltung und Beuys hat das dann eben trotzdem gemacht. Und dann gab es einen Riesenstreit, der zeigt sich ein bisschen diese künstlerische Kommunikationsfähigkeit eines solchen künstlerischen Konzepts und eines Künstlers. Es gab nämlich dann einen großen Streit und Beuys hat gesagt, das ist doch gar kein Problem, wenn wir 7000 Leute finden, die einen Baum stiften, werden die Bäume gepflanzt und die Steine sind sofort weg. Das heißt, das Eklige an der ganzen Geschichte war, jeder sah. Das versteht sich nun von alleine dann. Ja. Das kommt einmal in der Zeitung und dann ist es klar, solange diese Steine dort liegen vor dem Friderizianum, heißt das, dass die Bäume nicht gepflanzt sind. Heißt das, dass die Leute sich um die Natur nicht kümmern. In Kassel. Und das zur Eröffnung, am Eröffnungstag der Ausstellung, die 100 Tage, wo ganz Deutschland nach Kassel kommt, ist dieses eigentlich ein Schandmal.
das ist nicht schlecht, ja? Dass man dort ein Schandmal eigentlich hinbaut. Und dann wollten die das also dann wegräumen und irgendwie verbieten oder was auch immer. Und dann hat Beuys gesagt, na gut, wenn ihr es wirklich hart drauf ankommen lassen wollt, dann machen wir das so, dann gehen wir in die anderen Städte, dann machen wir aber ein Riesentheater draus, ja, dass wir die Steine und Bäume nun in Göttingen pflanzen und in Hamburg und in Berlin und wo auch immer, aber nicht in Kassel. Ja. Dann könnte also sicher sein, dass jeder Baum mit einer Pressekonferenz gepflanzt wird, wo es heißt, Kassel will schon wieder einen Baum weniger. Und darauf hat die Verwaltung kapituliert. An dem Moment war klar, ja, mach doch, mach, also mach dieses Ding und so. Und das, also man, später nannte man das Kommunikationsdesign, diese Aktion. Ja. Wie überlistet man städtische Verwaltungen, die gefangen sind in ihren Denkstrukturen und in ihren Formularen und ihren Vorgängen? Das hat wunderbar funktioniert. Also das ist sicher eine großartige Aktion gewesen von Joseph Beuys. Aber eigentlich hat das Ganze natürlich mit seinem Weltbild zu tun und diesem, das findet man natürlich auch in jedem Fettstuhl, zum Beispiel von 1964. Also Fett, jetzt unabhängig von dieser persönlichen Lebensgeschichte, die mythologisch im Hintergrund steht, die stimmt oder nicht stimmt, ich meine, sie stimmt nicht. Was ist eigentlich gemeint? Jetzt, ich mache das nur ganz pauschal, man könnte sich mit romantischer Naturphilosophie beschäftigen, also mit dem Herrn Carus oder dem Herrn Schelling, und darauf bezieht sich Beuys auch. Es ist ganz simpel so, das war die Lehre der Potenzen und die Lehre der Aktualisierungen. Das heißt, Synthesebildungen waren wichtig, wie kommt es zu Organismen, und da wird immer polar gearbeitet. Also das Flüssige und das Trockene, das Harte und das Weiche zum Beispiel. Potentialität ist wie Urmaterie, der Stoff des Lebens. Das ist die Summe der Möglichkeiten. Ja? Potentialität ist, damit da etwas Aktuelles wird, braucht es ganz viele Prozesse. Und dafür steht dann immer auch wieder die Materie und die Synthesebildung. Und deshalb wird dann Filz zu einer, steht für die Wärmekraft des plastischen Denkens. Natürlich in Opposition zum kalten Rationalismus unserer Zeit. Und die ganzen Eurasien-Konzepte von Joseph Beuys war immer ein Versuch einer Synthesebildung zwischen dem, was man abendländischen Rationalismus nennt, und einem spirituellen Denken, das er von ihm dann anderswo verortet wird. Also diese Stoffe stehen dann auch für die Verwandelbarkeit des Denkens. Also es ist immer These, Antithese, Synthese. Wiederum zur Fall, neue Synthesenbildungen. Also es gibt, sagen wir, als eine These, als eine Setzung, als ein Vorhandenes gibt es chaotische Energien. Die Antithese dazu sind natürlich geordnete Energien. Also chaotische Energien sind ungezügelte Triebe, aber auch energetische Prozesse der Natur, ungerichtete Lebensenergien, hohe Temperatur, Feuer, Unbestimmtheit, Raum- und Zeitlosigkeit, auch Bewusstlosigkeit. Ordnende Energien sind zum Beispiel Logik, Rationalität, Erstarrung, Reduktion, Abstraktion, lineare Wissensakkumulation etc. Jetzt, wenn man These, Antithese hat und Synthese bildet, dann kommt Beuys eben auf den Begriff der sozialen Plastik. Also das organische Prinzip, Wärme- und Bewegungsenergie, das Denken in Qualitäten, die Intuition und die Aktivierung des zyklischen Denkens und so weiter. Also diese Aspekte. Das wären für ihn Synthesen. Und deshalb wurde für ihn die soziale Plastik zu einem Kern, zu einem Fluchtpunkt seines Denkens und Schaffens gleichzeitig. Und die Auffassung wurde dann eben vertreten, dass die Kunst keine Tätigkeit des Spezialisten sei. Und nun will ich auch noch zwei Bemerkungen machen zu diesem Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Das darf man natürlich nicht statisch verstehen, denn man muss den zweiten Satz dazu sagen, der stand dann übrigens an der letzten Documenta, die Beuys selber nicht mehr erlebt hat, wo aber auch einen Beitrag hätte machen sollen, nämlich von 1987 stand das groß am Fridericianum als sein posthumer Beitrag. Die wirkliche Kunst gibt es noch nicht. Das heißt, man muss diesen Satz dazu sagen, jeder Mensch ist ein Künstler, die wahre Kunst existiert noch nicht, sondern muss erst entwickelt werden für die Zukunft. Das heißt, man kann den Satz gar nicht statisch verstehen. Und es geht auch nicht darum, dass jeder Mensch ein Künstler ist, im Sinne von wie der Volksmund das dann übersetzt, dass ich kann das auch. Ich bin jetzt auch Künstler und schmiere Fett auf einen Stuhl und bringe es ins Museum. Und das ist natürlich alles idiotische Vorstellungen, die Josef Beuys, der nun alles andere als blöd war, ja überhaupt nicht intendiert hat. Und da hat es auch deutlich gesagt, was ist damit gemeint? Keine statische Beschreibung, keine Ontologie, auch nicht eine Charakteristik, dass jeder Mensch ein Künstler sei, sondern eine regulative Maxime. Das heißt, es geht nicht darum, Kunst zu machen, sondern es geht darum, in jeder Tätigkeit zu fragen, wie würde diese Tätigkeit aussehen, wenn ich sie als Kunst empfinden und einrichten würde, nämlich als eine Kunst im Kontext der Wärmekraft der sozialen Plastik. Das heißt ganz konkret, wie sieht ein administrativer Vorgang aus, wenn ich als Verwaltungsbeamter diesen Vorgang in einen Kunstkontext drücke und mir frage, was ist die mögliche Kreativität, der Nutzen und das Wärmeprinzip meiner Tätigkeit für mich und andere. Das ist das, was die Aussage, jeder Mensch ist ein Künstler, eigentlich meint. Also ein Regulativ, ein Als-Ob. Wie sieht meine Tätigkeit aus als Vortragender, wenn ich sie über die Informationsvermittlung hinaus als Teil eines solchen Prozesses einrichte? Kann ich das? Kann ich das empfinden? Geht das? Funktioniert das? Funktioniert das für andere? Das ist die Umsetzung der Frage, um die es geht. Und insofern ist jeder Mensch ist ein Künstler, eigentlich dieses Prinzip, dass man versucht, seine Tätigkeiten auch individuell zu rechtfertigen. Das ist übrigens ein Punkt, wo es, glaube ich, bis heute keinen Unterschied gibt zwischen Josef Beuys und Barton Brock. Ein Künstler ist jemand, der sich auf die individuellen Erfahrungen stützt und seine Entscheidungen individuell rechtfertigt, sie aber auch durchsichtig machen kann. Also tatsächlich ist dieses Regulativ der Tätigkeit als Künstler, die Dinge zu verantworten, etwas ganz anderes, mit einem viel höheren Problembewusstsein geschärft, denn wenn ich das als Wissenschaftler tue, denn die Wissenschaft ist ein kollektives Organisationsprinzip, das sehr viel verantwortungsloser organisiert ist, prinzipiell als die Kunst. Wenn ein Individuum alle seine Entscheidungen auf sich muss gründen können und sie gegenüber einem inhaltlichen, qualitativen Gesichtspunkt von Kunst rechtfertigen muss, nämlich Sozialplastik, was ist kalt und tot, was ist lebendig und warm, um jetzt die Begriffe von Beuys, seine künstlerische Umsetzung von Rudolf Steiner und so weiter zu erwähnen, dann ist das die eigentliche Herausforderung, die mir niemand sonst abnimmt. Wohingegen Wissenschaft ja immer kollektive Verantwortung meint und irgendwie einen anonymisierbaren Erkenntnisfortschritt. Und insofern hat sich ja Barton Brock bis heute immer auf die Position des Künstlers bezogen, in seinem Denken, auch in seinen wissenschaftlichen Ansprüchen. Er hat gesagt, ich bin nie wissenschaftlich, argumentiere von aus der Richtung der Kunst. Also das ist ein Erbe, das, glaube ich, ganz wesentlich ist. Und das zweite Wesentliche von Beuys finde ich, das Wesentliche jetzt weit über seine Intentionen hinaus. Wir sind ja nicht hier, um Zensuren auszuteilen, ja, so ist das nicht gemeint. Aber das, was über sein Werk durch ihn hinausgeht, ist diese Offenheit, das Werk als Werk aufzubrechen, zugunsten eines Prozesses. Furchtbar klischeehaft formuliert, ich weiß, aber tatsächlich in dem Fall stimmt das, die Allegorien, die toten Gedanken zu verlebendigen, sie aufzubrechen und sie wieder ins Fließen zu bringen und das nicht als Bestand zu wahren, sondern als einen dynamischen Prozess zu initiieren. Und da gibt es übrigens vielleicht so etwas wie ein abschließendes Gespräch, 1986, publiziert im Verlag der Zeitschrift Parkett. Das war damals eine Ausstellung, die in der Kunsthalle Basel organisiert worden ist. Und da gibt es ein Gespräch zwischen Enzo Cucchi, Josef Beuys, Janis Kunellis und Anselm Kiefer. Und dieses Gespräch, das geht etwa über 180 Seiten, also das hat man mit Tonband aufgenommen, dann abgeschrieben und offenkundig auch autorisiert. Das ist, glaube ich, das Letzte, was Beuys autorisiert hat, wenn ich mich richtig erinnere oder die Informationen so richtig sind, die ja nicht ich entwickelt habe. Und dieses Gespräch ist außerordentlich interessant als ein Gespräch über Gegenwartskunst. Also dieses Gespräch, dieser vier, Anselm Kiefer, Janis Kunellis, Enzo Gucci und Josef Beuys. Und es zeigt sich ganz eindeutig, dass hier Josef Beuys über weitaus die größte Agilität und Flexibilität des... Das machen vielleicht ab nächstes Mal. Denken Sie doch dran, dass Sie das wirklich vorher abschalten, bevor Sie hier reinkommen, für diese 2,5 Stunden. Also, dass Beuys über die größte Flexibilität verfügt und eigentlich auch immer wieder interessiert ist an dem, was er die neue Kunst sagt. Er sagt, ach, das gehört doch zur alten Kunst, das ist doch nicht das ist doch noch nicht die Entwicklung, die wir brauchen. Und mich interessiert aber die sich entwickelnde Kunst, die sich selbstverständlich aus der alten Kunst entwickelt hat, zu der auch die moderne Kunst gehört. Mich interessiert die anthropologische Kunst, die sich auf ganz andere Dinge bezieht, als auf den 100. Schritt, den Marcel Duchamp mit seinem Pissoir gemacht hat, indem er ein Arbeitsprodukt aus der Industrie ins Museum bringt und dadurch dieses Produkt zum Kunstwerk deklariert. Mit seinem Experiment hätte Duchamp doch logischerweise verbinden müssen, dass alle Menschen Künstler seien, denn er hat ja das Pissoir nicht selbst gemacht, sondern nur eine Sache von da nach dort bewegt. Der wahre Kreator und der wahre Arbeiter an seinem Produkt waren hunderte von anderen Menschen, etc. Also das heißt immer wieder dieses offene Prinzip und dieses, was nur die Kunst wahrnehmen kann, nämlich diese Möglichkeit der Freiheit dieser Entwicklung. Also ich erwähne das nur, dieses Gespräch in Buchform publiziert durch die Zeitschrift Parkett anlässlich dieser Ausstellung 86 ist außerordentlich interessant in Bezug auf zahlreiche Fragen, die natürlich hier weiter auszuwerten wären und auf die wir natürlich auch weiter eingehen werden, wenn auch jetzt vielleicht nicht explizit in Bezug auf Josef Beuys. Aber für die Präsenz des Künstlers in seinem Werk, die Verzeitlichung der räumlichen Aspekte des Werks, des Bildes, des Tableaus, der Skulptur, der Installation, das Gefühl des Fluxus, des Fließen, ja, dieses Setzen auf Performativität, das heißt permanente Artikulation in Text, Wort, Gedanken, Werk, unter Aufhebung der Entgegensetzung von Kunst und Kunsttheorie. Das heißt, dass theoretische Erörterungen selber in den praktischen Prozess einfließen, dass die Gründung einer freien Universität als ein Teil eines Kunstprozesses verstanden wird und sich auf diese Freiheiten beruft, genauso wie eben damals sich berufen auf seine Künstlerfreiheit in der Akademie in Düsseldorf, sehr zu Recht übrigens, auf diese Künstlerfreiheit. All dieses ist, glaube ich, oder rechtfertigt, dass wir hier Josef Beuys wirklich in einem solchen breiten Ausmaß als stellvertretend für die Qualität dieser Auffassungen in unserer Zeit sehen, genauso wie Piero della Francesca für diese avancierten Positionen der Renaissance steht. Das war auch der Grund, weshalb ich sie nebeneinander stelle oder hintereinander referiere, weil ich meine, dass sie in Bezug auf die Bedeutung für ihre Zeit jeweils ganz exemplarisch etwas aussagen. Und was dazwischen historisch sich ereignet hat, ist erstmal von sekundärem Interesse, durchaus von Interesse, aber von sekundärem Interesse. Und hier sehen wir zwei ganz unterschiedliche Künstlerkonzeptionen und Exemplariken in Bezug auf die Kunst. Und darauf können wir dann das nächste Mal noch eingehen. Ich höre jetzt hier auf, weil wir noch ein paar organisatorische, technische Dinge besprechen wollten und ich das nicht am Anfang tun wollte, weil ja noch nicht alle da waren und man dann das alles zweimal sagen muss. Also erstmal Dank für die Aufmerksamkeit. Wir kommen darauf zurück das nächste Mal und jetzt wird noch technisch besprochen.